Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf.
Das bin ich und diesmal werfen wir einen Blick auf die Schwesternschaften. In Deutschland gibt es 31 Schwesternschaften und ihren Dachverband, also den Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz e.V. Sie alle sind einzelne, eingetragene Vereine und, Überraschung, Teil des Roten Kreuzes. In den Schwesternschaften organisieren sich Krankenschwestern und Angehörige anderer Pflege- und Gesundheitsberufe. Die Mitglieder wählen die Vorstandsvorsitzende des Vereins, die sogenannte Oberin. In der Schwesternschaft Berlin ist das seit 2012 Doreen Fuhr. Doreen hat Krankenschwester gelernt, Pflegemanagement studiert und ist vor circa 20 Jahren zufällig beim Roten Kreuz gelandet. Ihre Schwesternschaft hat fast 1100 Mitglieder und ist alleinige Gesellschafterin der DRK-Kliniken Berlin, die mehr als 3500 MitarbeiterInnen beschäftigen. Wir sprechen über die Geschichte, die Aufgaben, den Aufbau und die Organisation der Schwesternschaften und über Besonderheiten wie der sogenannten Gestellung oder dem Mutterhausprinzip. Doreen geht auch auf die berufsethischen Grundsätze der Schwesternschaften und ihren Bezug zu den 7 Grundsätzen der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ein. Dann werfen wir einen kurzen Blick auf die Zusammenarbeit mit anderen Rotkreuzgliederungen, aber auch auf die rotkreuzinterne Konkurrenz, vor allem im Pflegebereich, und den Umgang damit. Abschließend reden wir über Doreens Aufgaben, Rollen, Verantwortung und Alltag als Oberin und die Herausforderungen der Corona-Pandemie. Doch zuerst kommen wir zum Rotkreuz-Ereignis des Monats. Am 26. März 1999 wurde das zweite Protokoll zur Haager Konvention von 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten in Den Haag beschlossen. Damit wurde die Haager Konvention vom Mai 1954 ergänzt. An dieser Stelle geht noch ein herzlicher Dank raus an Gabriel und Franz, die Fragen zur heutigen Folge beigesteuert haben. Und jetzt viel Spaß! Jetzt aus Berlin ist mir zugeschaltet die Doreen Fuhr. Hallo Doreen.
Hallo Martin, danke für die Einladung zu diesem Podcast.
Sehr gerne. Die erste und Standardfrage ist, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Wer bin ich? Ich bin Doreen Fuhr, ich bin Berlinerin, ich bin Krankenschwester, so hieß das damals, als ich meine Ausbildung in der Krankenpflege gemacht habe noch. Ich habe Pflegemanagement studiert und ich bin Mutter von 2 Kindern. Und was mache ich im Roten Kreuz? Ich bin die Vorsitzende der DRK-Schwesternschaft Berlin und damit trage ich den Titel Oberin.
Wie lange bist du denn schon insgesamt im Roten Kreuz aktiv?
Ich bin ein Urgestein, finde ich eigentlich schon, mit 20 Jahren. Ich bin seit 20 Jahren dabei. Und wundere mich manchmal, wie schnell diese Zeit vergangen ist.
Wie bist du denn damals dazugekommen?
Total zufällig. Also ich habe nicht im Roten Kreuz meine Ausbildung gemacht, sondern in Berlin, in Kreuzberg, im Urban Krankenhaus. Und habe dann studiert an der Lise-Salomon-Fachhochschule und verschiedene Stationen nach meinem Studium besucht. Bei dem Malteser Hilfsdienst war ich in einer führenden Position, später dann bei Pro Seniore, großen Anbieter von Seniorenresidenzen, habe da Qualitätsmanagement gemacht, Pflegedienstleitung, Heimleitung und war in beiden Stationen deutschlandweit unterwegs, war also eher seltener in Berlin. Das fiel mir total schwer als Berlinerin und habe dann gedacht, so geht's nicht weiter, guck doch mal in die Zeitung. Und da war eine Anzeige, die DRK-Schwesternschaft Berlin sucht eine Mitarbeiterin im Pflegemanagement. Und da habe ich gedacht, die meinen auf jeden Fall mich und habe mich beworben und hatte ehrlicherweise wenig Vorstellung von Schwesternschaft, hatte wenig Berührung zum Deutschen Roten Kreuz. Und stand da mir in der Schwesternschaft und habe auch so gedacht, was erwartet mich? Erwarten mich da Frauen mit Tracht und Haube? Was mache ich dann? Und dann kam ich hierher und die waren alle total modern und super nett und habe mich vorgestellt und dann fanden die mich auch nett. Und so ging das los. Und dann dachte ich so, mach das mal 2 Jahre, okay, vielleicht 3 Jahre. Ja, nun haben wir 2022, ich bin immer noch da.
Und dir macht es nach wie vor Spaß?
Ja, also das ist total gewachsen in den Jahren. Es wurde, ja, wenn man so will, immer besser. Das Rote Kreuz zu verstehen, du weißt das, ist nicht so einfach am Anfang. Die Strukturen erstmal zu sortieren, wer gehört wohin. Dann gibt es das DRK, den Bundesverband, oder gibt es Landesverbände und was Schwesternschaft. Und die Besonderheit hier in der Berliner Schwesternschaft ist ja, dass wir Krankenhäuser betreiben. Also wir sind ja alleiniger Gesellschafter der DRK Kliniken Berlin. Und dieses Riesenunternehmen, 4.000 Mitarbeitenden und verschiedenen Standorten, bestimmt fragst du nachher noch mehr dazu, das hat so viel an Aufgabenfülle mir sich dargeboten, dass ich in meiner Funktion, ich habe ja jetzt hier nicht als Oberin angefangen, sondern als Mitarbeiterin im Pflegemanagement, und ich durfte halt an allen Stationen und Standorten, die diese Schwesternschaft in ihrer Rolle als Besitzerin der Kliniken bietet, besuchen, mich da einbringen, meine Arbeit machen, und das nahm gar nicht auf an spannenden Themen. Und das alles in Kombination mit dieser Zugehörigkeit zur größten Hilfsorganisation der Welt war einfach das, wo ich immer merkte, ich muss das noch kennenlernen, ich muss da noch hin. Und jetzt will ich nicht mehr weg.
Das ist doch schön. Jetzt habe ich natürlich, vielleicht ist es schon mein erster Vorurteil, dem ich aufgelaufen bin. Mein Vorurteil war, dass man Oberin nur werden kann, wenn man quasi die ganze Strecke in den Schwesternschaften verbracht hat. Jetzt hoffe ich, dass wir bei dem nächsten Part, den ich mit dir vorhabe, nämlich dass wir über die Schwesternschaften allgemein sprechen, du auch entsprechend sattelfest bist. Genau, aber schauen wir mal. Der Druck steigt. Nee, jetzt vielleicht mal ganz allgemein gesprochen, wenn jemand was mit dem Begriff Schwesternschaften nicht anfangen könnte, was würdest du dem sagen, was sind denn die Schwesternschaften?
Also der Begriff Schwesternschaft klingt natürlich erstmal, ja, vielleicht für einige auch verstaubt. Deshalb ist mir das immer wichtig zu sagen, irgendwie stellt euch doch mal vor, oder wir benutzen einfach mal den Begriff Frauennetzwerk. Und dieser Begriff Frauennetzwerk trifft es schon eher. Also hier in Berlin, wir sind über 1.000 Frauen, die wir in diesem Verein, die Berliner Schwesternschaft, organisiert sind. Und wir sind alle professionelle Pflegende. Also man hat entweder eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege oder ist Hebamme oder ist Pflegefachfrau, die neue Bezeichnung gibt es ja jetzt, oder Krankenpflegehelferin, muss ich echt mal überlegen, wie wir noch haben, und operationstechnische Assistentinnen sind auch noch neu dazugekommen. Und wenn man diese Voraussetzung erfüllt, also examinierte, ausgebildete Pflegekraft oder die anderen Berufe, die ich gerade genannt habe, kann man Mitglied werden in unserem Frauennetzwerk. Und dieses Frauennetzwerk ist schon der Blick zurück in die Geschichte gestattet, Martin?
Na klar.
Ein bisschen ausholen?
Jederzeit. Ich frage da nachher vielleicht noch ein bisschen nach, aber natürlich,
ja,
gerne.
Ich merke gerade, dass mir das wahrscheinlich leichter fällt zu erklären, wenn man mal so einen Blick zurückwirft. Wie ist das Ganze denn überhaupt entstanden? Dann versteht man wahrscheinlich besser, was es heute noch ist, wie es sich weiterentwickelt hat. Also man muss so ein bisschen in die Historie zurückschauen. Also uns gibt es ja jetzt schon seit 147 Jahren, und entwickelt hat sich das in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Also Deutschland war zu dieser Zeit ja in einem unfassbar rasanten gesellschaftlichen Umbruch. Die industrielle Revolution hat das Land erfasst und die Bevölkerung wuchs. Und wir wissen, kennen das alle noch aus unserem Geschichtsunterricht, dass die sozialen Gegensätze sich verschärft. Man hat in Wohnungen gehaust mit vielen Familienmitgliedern. Die Hygiene konnte da überhaupt gar nicht mit Schritt halten. Und die Krankheiten nahmen zu. Und so, wie es ganz früher war, dass die Kranken von Angehörigen versorgt werden, war das nicht mehr. Weil alle, die irgendwie arbeitsfähig waren, in der Familie halt zum Unterhalt beitragen mussten. Und so kam das dann, dass die Krankenhäuser die Versorgung übernahmen und Krankenwärterinnen, so hieß das früher noch, in den Krankenhäusern tätig waren. Da mangelte das jetzt weniger an der Anzahl der sogenannten Krankenwärterinnen, aber auf jeden Fall an der Qualifikation. Und durch die Kriege dann in den 60er Jahren, im 19. Jahrhundert, gegen Dänemark, Österreich, war eben auch klar, dass der Heeressanitätsdienst völlig überfordert war und die Pflege von verwundeten Soldaten und kranken Zivilisten sich auf jeden Fall verbessern mussten. Und da fing das schon an, dass man darüber nachdachte, geschultes Personal war aber dringend notwendig. Und jahrhundertelang waren es die Nonnenorden, die halt aus Nächstenliebe, Barmherzigkeit den Kranken und Verwundeten dann halfen. Und die Nonnen, die bekamen dann um 1800 Konkurrenz. Da war das dann eben so, dass die diakonische Arbeit durch die evangelische Kirche organisiert wurde. Und später entstanden dann neben diesen konfessionell und religiös gebundenen Orten die Schwesternschaften, die Mutterhäuser vom Roten Kreuz. Und ja, wenn man so will, ist das zu dieser Zeit die Geburtsstunde. Ein organisatorisches Fundament waren die vaterländischen Vereine zur Pflege verwundeter und kranker Soldaten. Und warum, das muss ich jetzt erzählen, oder mindestens darauf hinweisen, bereits 1860 war das eben so, dass der Badische Frauenverein einen Kurs für Krankenpflege unter dem Zeichen des Roten Kreuzes angeboten hatte. Und das war noch lange bevor der Dachverband des Deutschen Roten Kreuzes entstanden ist. Also die Rotkreuzschwestern waren zuerst da. Wie kriege ich jetzt den Bogen zu uns? Also ich will auf die Berliner Schwesternschaft hin. Und bei uns in Berlin hat sich das so entwickelt, dass eben auch zu dieser Zeit, bisschen später, 1875, das hieß damals noch Hilfsschwesternverein, gründete. Und was mich wirklich total fasziniert, das war die Gräfin von Rittberg, eine kleine, schmächtige, kränkliche Frau, die gesagt hat, wir in Berlin wollen auch einen Verein gründen und den Frauen eine Möglichkeit bieten, berufstätig zu sein, völlig egal, ob man alleinstehend ist oder beziehungsweise direkt für alleinstehende Frauen es war, möglich für wirtschaftlich nicht abgesicherte Frauen in die Schwesternschaft einzutreten und eben Krankenpflegerin als eine Lebensperspektive aufzugreifen zu haben. Und das war eine Frau, sie hatte noch zwei Mitstreiterinnen und die gründeten hier in Berlin die Rittberg-Schwesternschaft. Und heute sind wir über 1000 Frauen und ich finde das so faszinierend. Und wenn ich kurz noch weitermachen darf, weil es so ganz wichtig ist, die Marke 1918. 1918 hat die Rittberg-Schwesternschaft, unsere Ursprungsorganisation, als erste Schwesternschaft in Deutschland ein Krankenhaus gekauft. Weil man hatte die Möglichkeit, Krankenpflege zu betreiben. Man ist in Haushalte gegangen, weil durch die Zugehörigkeit zur Schwesternschaft hatte man auch eine Haube auf. Also die Tracht und die Haube gehörte ja zur Ausstattung dazu. Da hatte man sich dann auch orientiert an den konfessionellen Gemeinschaften. Und durch das Tragen der Haube hat man die gleichen Rechte wie verheiratete Frauen und ging in die Haushalte und durfte allein als Frau Hausbesuche abstatten, ohne halt im Kaiserreich Aufsehen zu erregen. Und das war eine Möglichkeit, aber dieser Moment, sich unabhängig zu machen von dem Gang in Haushalte oder irgendwo anzuklopfen und zu fragen, wir bieten hier unsere Pflegeleistung an, hat man sich ein Krankenhaus gekauft. Und das, jetzt wird es wirklich spannend, ist heute das Generalsekretariat. Da, wo der Bundesverband heute seinen Sitz hat, das war das erste Krankenhaus unserer Berliner Schwesternschaft. Und das ist doch schon mal ein total schöner Bogen in die Verknüpfung zum Roten Kreuz. Und ja, um vielleicht jetzt nicht zu weit auszuholen, das ist so die Entstehungsgeschichte, ein emanzipatorischer Akt, wenn man so will, Frauen die Möglichkeit zu geben, berufstätig zu werden, einen Beruf zu erlernen, unabhängig von verheiratet sein, Geld haben oder nicht Geld haben, in Haushalte zu gehen und ein ganz wichtiges Element, den Beruf überhaupt erst zu professionalisieren, den Beruf zu einem Beruf zu machen. Das ist die Motivation für die Gründung von Schwesternschaften gewesen. Nicht nur in Berlin, auch in anderen Bundesländern, aber eben auch in Berlin. Und ja, das ist es heute, die Schwesternschaft, ein Verein von Frauen für Frauen.
Du hast einen Punkt angesprochen, der ja auch lange in der Bundesrepublik noch eine Rolle gespielt hat. Bis 1958 konnte ein Ehemann das Dienstverhältnis seiner Frau, also darüber entscheiden, und noch bis 1977 durfte eine Frau in Westdeutschland nur dann berufstätig sein, wenn sie quasi damit nicht die Pflichten in der Ehe und in der Familie beeinträchtigt hat. Das heißt, dieser Grundgedanke, den du gerade erwähnt hast, eben, dass Frauen auch ohne einen Mann quasi einen Beruf ausüben dürfen und einer professionellen Tätigkeit nachgehen können, spielt ja auch noch bis weit ins 20. Jahrhundert eine Rolle. Die Frage wäre jetzt, spielt es heute auch noch eine Rolle, diese Unabhängigkeit der Schwestern?
Ja, ich finde durchaus, dass natürlich auf eine moderne Art und Weise nach wie vor relevant ist, dass wir den Frauen die Möglichkeit geben, sich beruflich weiterzuentwickeln und eben heute nach wie vor wichtig ist, dass wir als Verein ja Frauen mit Familie, für Frauen im Management eine frauenspezifische berufsständige Vertretung bieten, die ihresgleichen sucht auf jeden Fall. Und wir führen heute, wenn man so will, eine Tradition fort, sich speziell den Anliegen von Frauen im Rahmen der aktuellen Bedingungen natürlich anzunehmen. Und eigentlich, finde ich, hat das eher ja noch zugenommen jetzt im Zeitalter der Globalisierung mit neuen Kommunikationsformen und Foren, ist das Netzwerken doch die Erfolgsstrategie. Und das gilt genauso auch bei uns. Also vielleicht jetzt mal, um es ein bisschen konkreter zu machen, das ganze Thema Aus-, Fort- und Weiterbildung, spezifische berufliche Förderung, das ist doch das, was wir unseren Schwestern hier anbieten können. So eine persönliche Betreuung und vor allen Dingen auch, sie so in ihrer Lebensplanung zu begleiten, dass dieses Streben nach beruflicher Selbstbestimmung, nach Erfolg unterstützt wird, Aufstiegsmöglichkeiten anbieten, das ist natürlich was anderes, wenn, auch für mich als Oberin gilt das, wenn ich sage, ich weiß, wie das ist mit Kinderbetreuung und trotzdem dem Anspruch, eine verantwortungsvolle Position zu übernehmen oder überhaupt vollberufstätig zu sein. Das alles nutzen wir hier in unseren völlig unterschiedlichen Lebenswelten auch. Also wir sind ein ganz bunt gemischter Haufen von Frauen und jeder bringt sich ein und dieses sich gegenseitig unterstützen, helfen, Orientierung geben, zu gucken, was wir als Verein an strategischen Allianzen eingehen können, was eine einzelne Schwester ja gar nicht leisten kann. Aber dieses gemeinsame Starksein, zu gucken, wie können wir mutig, verantwortungsvoll unsere wichtigen Schlüsselpositionen besetzen, gerade mit diesen großen Unternehmen, was bei uns ja unser wesentlicher Faktor ist, die Kliniken. Und dafür, oder da schaffen wir Frauen, den anderen Frauen, eine Reihe von Vorteilen, die ihnen in ihrer beruflichen Situation absolut nützlich sind. Und das hat sich gar nicht verändert, nur der Kontext ist ein anderer. Und den Frauen halt in ihren weiblichen Identifizierungswesen Raum zu geben, das finde ich toll. Und der Gesundheitsmarkt ist ein Wachstumsmarkt. Frauen sind keine Mangelware. Und das machen wir uns zunutze und sind damit erfolgreich.
Jetzt gab es ja früher SchwesternhilferInnenkurse, die eine gewisse historische Bedeutung für die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung hatten. Wie sieht es denn heute aus? Gibt es die noch und welche Bedeutung haben sie heute?
Entschuldigung, ich habe das akustisch jetzt nicht verstanden. Die Schwesternhelferinnen oder?
Genau, es gab so Schwesternhelferinnenkurse.
Ja, die Schwesternhelferinnenkurse, das ist ganz, das habe ich selber mal unterrichtet. Allerdings bei der Konkurrenz beim Malteser Hilfsdienst, das gibt es heute so nicht mehr. Die Bezeichnungen sind andere, aber ich habe mich gerade entschieden, dazu werde ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil das ist so ein ganz kompliziertes Feld. Wir in der Berliner Schwesternschaft haben auch ein Bildungszentrum mit über 300 Ausbildungsplätzen, weil, wie gesagt, Gründungsmotiv war die Professionalisierung der Pflege. Und wir in Berlin haben uns auf die Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflegekräfte fokussiert, auf die operationstechnischen Assistenten und auf die Krankenpflegehilfeausbildung, die aber zu der Pflegefachassistenzausbildung oder die es bald wird. Und die Schwesternhelferin-Ausbildung so in dem Sinne gibt es, glaube ich, gar nicht mehr.
Du hast es vorhin schon erwähnt und im Zuge meiner Recherche bin ich auch immer wieder auf das Wort Mutterhaus gestoßen. Was bedeutet denn das?
Ja, Mutterhäuser oder Mutterhaus, der Begriff, ist einer, der übernommen wurde auch von den konfessionellen Orden. Und die Mutterhäuser boten damals den Schwestern, die ja der lebenslangen Fürsorge bis ans Lebensende sicher sein konnten durch die Mitschwestern, die haben gewohnt in den Mutterhäusern. Man hat gearbeitet, der Sitz der Oberen war im Mutterhaus und man hat dort gelebt, seinen Lebensabend verbracht. Heute ist das natürlich nicht mehr so. Trotzdem bleibt ein Mutterhaus immer ein zentraler Punkt für die Schwestern, für geselliges Beisammensein, für wichtige Gremiensitzungen. Denn der Kern der Schwesternschaft muss ja irgendwo sein und das ist im Mutterhaus. Nein, es heißt nicht Mutteroberin, aber familiäre Strukturen sind erhalten geblieben. Das macht uns eben auch aus und das hat auch diesen großen Zulauf von Frauen, die dieses Familiäre auch schätzen, die auch wissen, egal in welcher Lebensphase ich mich befinde, ich bin dort gut aufgehoben und kann immer irgendwo hingehen und das ist eben das Mutterhaus. Ja, so vielleicht.
Jetzt gibt es ja einzelne Schwesternschaften, wie zum Beispiel eure in Berlin und insgesamt glaube ich sind es, 31 oder 33 an der Zahl. Ich bin jetzt gerade
31,
nicht, Genau. Und es gibt den Verband der Schwesternschaften. Was ist denn der Verband der Schwesternschaften und welche Rolle hat der vielleicht?
Der Verband der Schwesternschaften, es war so, vielleicht auch nochmal kurz einen Blick zurück. Um 1818 gab es schon 17 Vereine, Schwesternschaftsvereine in Deutschland. Und 7 von denen beschlossen im Herbst 1882, sich zusammenzuschließen zum Verband Deutscher Krankenpflegeinstitute vom Roten Kreuz, so hieß das damals noch. Auch die Berliner Rittberg-Schwesternschaft war darunter. Und diese neue Form der Krankenpflege mit dieser inneren Bindung und beruflicher Schulung zu vereinen, das hatten alle Schwesternschaften gleich. Und der Verband der Schwesternschaften, der wuchs in seinen Aufgaben und in der Bündelung der 31 Schwesternschaften mit insgesamt 20.000 Mitgliedern, alles Rotkreuzschwestern, darunter übrigens um ca. 2.300 Auszubildende auch, also auch nochmal um klarzumachen, Ausbildung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und im Verband der Schwesternschaften sitzt die sogenannte Generaloberin, unsere Präsidentin, Frau Müller-Stutzer, und die hat mit Kolleginnen und Kollegen im Verband die Aufgabe, Abstimmungen herbeizuführen, auch die Oberen zusammenzubringen, wenn es Themen gibt, die wir untereinander austauschen. Ganz, ganz wichtig ist die berufspolitische Arbeit. Das ist ja auch ein Element für uns Schwesternschaften, egal wo, diese berufspolitische Arbeit. Und auch das ist beim Verband der Schwesternschaften angesiedelt, sich da ja auch Lobbyarbeit zu betreiben für unsere Schwesternschaften, wovon wir alle was haben. Vielleicht als Beispiel, wir sind Mitglied als Verband der Schwesternschaften im Deutschen Pflegerat. Das heißt, unsere Stimme für alle Schwesternschaften wird über den Verband der Schwesternschaften in den Deutschen Pflegerat eingebracht. Und dort bündeln sich praktisch die Themen. Und dort vielleicht auch noch mal ganz wichtig, ich habe ja schon die Generaloberin erwähnt, sie bringt sich in alle Gremien ein, die Projektgruppen, die vom DRK-Generalsekretariat initiiert sind, wie jetzt zum Beispiel in der Covid-19-Strategie. Da ist natürlich der Verband der Schwesternschaften immer auch Teil davon, denn wir haben ja durchaus unsere Berechtigung in dem ganzen großen Rotkreuz-Kontext, ob es jetzt in der Hochwasserkatastrophe war in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, die uns auch als Schwesternschaften eine große Herausforderung gestellt hat. Und da, DRK, wissen wir alle, waren mit 3.500 Helfern im Einsatz, sind immer auch Rotkreuz-Schwestern im Einsatz. Und so eine Koordinationen zum Beispiel laufen über den Verband der Schwesternschaften. Also das ist praktisch einmal die Zentrale für uns Schwesternschaften. Wir sind als einzelne Vereine juristisch und wirtschaftlich völlig autonom, aber unsere Zugehörigkeit zum Roten Kreuz ist für uns Schwesternschaften über den Verband praktisch gegeben. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Bestimmt habe ich nicht alles Wichtige erwähnt, aber als Eindruck, Einblick reicht das vielleicht.
Du hast schon gesagt, genau, da findet ein Teil der Zusammenarbeit statt zwischen Schwesternschaft und dem, dem Rest in Anführungsstrichen vom Roten Kreuz. Ja. Wie ist denn das, also das ist ja quasi so das Verhältnis, aber gibt es auch da konkrete Kooperationen oder Themen, die dir jetzt vielleicht aus Berlin bekannt sind, wo ihr direkt mit anderen Teilen des Roten Kreuzes zusammenarbeitet?
Also ja, vielleicht, weil ich gerade ja auch schon die Covid-19-Krise, Corona-Pandemie erwähnt habe, vielleicht ein Beispiel, was super verdeutlicht, wie auch wir Berliner Rotkreuzschwestern in dieses Gefüge eingebunden sind. Denn ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab, als es losging mit dieser Pandemie, die sogenannten Wuhan-Rückkehrer. Die mussten untergebracht werden. Zunächst war das ja in der Kaserne in Germersheim. Und ja, man wollte ja Deutschland schützen vor dem Virus und hat alles getan, um diese deutschstämmigen Wuhan-Bewohner hier in Deutschland so zu isolieren, dass bloß nichts passiert. Also wenn man sich das heute überlegt, ist schon irgendwie ein bisschen, naja, komisch. Und das war so ein Moment, an den ich mich gerne erinnere. Ich weiß noch genau den Anruf. Ich glaube, der Generalsekretär rief mich an. Die Kaserne in Germersheim ist schon in Beschlag genommen. Wir haben aber weitere Wuhan-Rückkehrer. Wäre es in der Berliner Schwesternschaft möglich? Wie sieht's aus? So, ich dachte so, kurz nachgedacht. Natürlich kann die Antwort nur ja sein, denn in unserer Satzung steht auch, dass wir zum Zwecke der Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der Hilfeleistung der Menschen in Not immer auch dann zu wirken haben, wenn im Kontext des Roten Kreuzes unsere Unterstützung nötig ist. Also gesagt, getan. Wir haben an unserem Klinikstandort in Köpenick ein Verwaltungsgebäude aufgetan, wo wir tatsächlich diesen Wuhan-Rückkehrern die Möglichkeit gegeben haben, unterzukommen. Das Ganze organisiert vom Bundesverband, vom Generalsekretariat, von dem dortigen Krisenstab. Und um die Sache noch rund zu machen, inhaltliche oder Betreuung der Wuhan-Rückkehrer in der Unterbringung durch den Landesverband, den Berliner Landesverband. Also Rotkreuzschwesternschaft ist da, organisiert die Unterbringung in dem Gebäude, Bundesverband hat den ganzen Krisen- und Lagestab im Blick, Landesverband unterstützt und Rotkreuzschwestern aus der ganzen Bundesrepublik kommen auch noch. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel, wie das Zusammenwirken der verschiedenen Gliederungen im Roten Kreuz funktionieren kann. Und ich denke da wirklich sehr gerne zurück. War so ein bisschen der Anfang der Pandemie und natürlich alles überhaupt nicht schön, wie sich es entwickelt hat. Aber ein tolles Projekt war das so rückblickend. Und da nehmen ja auch alle immer ganz viel mit, auch eben unsere Rotkreuzschwestern durch so eine Projekte.
Du hast ja auch gesagt, dass auch Rotkreuzschwestern im Ahrtal, also im Bereich der Flutkatastrophe unterwegs waren.
Ja.
Und das ist ja was tatsächlich auch so in den Satzungen steht, eben Zivilschutz, Katastrophenschutz, Krisenhilfe. Auslandshilfe ist auch ein Thema für euch?
Ja, ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Bereich und durchaus ein attraktiver Bereich. Also wir haben durch unsere Auszubildenden ja immer wieder auch die Schüler hier oder Auszubildenden hier im Mutterhaus, die sich erkundigen, was ist denn Schwesternschaft überhaupt, und die Erläuterung zu den Grundsätzen, zu meiner großen Freude, stoßen auf großes Interesse. Was ist denn hier das Wertegerüst und was bedeutet das? Und dann kommt man zwangsläufig auch immer auf das Thema, was bietet sich euch eigentlich durch die Zugehörigkeit zum Roten Kreuz auch Auslandseinsätze. Und das ist wirklich ein ganz spannendes Thema, nicht nur für junge Leute, auch einmal ins Ausland zu gehen, im Einsatz, in Krisen, Katastrophengebieten zu sein. Und das ist ja auch etwas, was gar nicht neu ist, sondern ja für Schwesternschaften auch in früheren Zeiten noch viel mehr als heute unmittelbarer Teil der Aufgabe war. Also ich hatte vor wenigen Wochen eine ganz schöne Situation. Ich durfte nämlich einer unserer Rotkreuzschwestern, die schon über 90 Jahre alt ist und 1954 bis 1956 gepflegt hat am German Red Cross Hospital in Busan in Korea. Sie war dort für die Versorgung der Opfer des Koreakrieges zuständig. Ich durfte sie begleiten in die koreanische Botschaft, und dort hat sie eine Medaille, das Friedensmedaillon, verliehen bekommen. Das ist eine der höchsten Auszeichnungen der Republik Korea. Und ich habe das dann ja auch den Auszubildenden erzählt, davon berichtet, und dass das ja auch schon eine auch ganz lange Geschichte hat, die Auslandseinsätze, und heute noch relevant ist. Also es sind jetzt nicht Massen von Rotkreuzschwestern, die ins Ausland gehen, aber durchaus immer wieder auch entsendete Schwestern, die mit wirklich, ja, muss man sagen, mit sehr viel Erfahrung zurückkommen. Und da das sagen alle nicht missen möchten. Also auch da sind wir im Einsatz, ja.
Jetzt haben wir ja quasi über, sag ich mal, Ausnahmen oder Bereiche gesprochen, die nicht unbedingt zum Alltag gehören. Was sind denn die alltäglichen Betätigungsfelder der Schwesternschaften?
Also total vielfältig. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Schwesternschaften in Deutschland. Und das Schöne ist, diese 31 Schwesternschaften sind so unterschiedlich, auch in ihren Aufgabenfeldern, was die Sache so interessant macht, auch gerade wenn wir uns dann treffen. Oder wenn alle Schwesternschaften Mitglieder entsenden, wenn wir uns dann auf Bundeskongressen oder Fachsymposien treffen und ein reger Austausch stattfindet. Denn es gibt Schwesternschaften, die betreiben Kindertagesstätten. Es gibt Schwesternschaften, die betreiben, so wie wir in Berlin, Krankenhäuser oder Hospize, Alten- und Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, Tagespflegezentren, betreutes Wohnen und. Also so vielfältig sind die Aufgabenbereiche von Schwesternschaften, und neben all dem immer auch Berufspolitik und vor allen Dingen eben auch Ausbildung. Das ist das, was uns ausmacht, und gerade dieses berufspolitische Engagement darf nicht unterschätzt werden, wenn wir, wie ich schon sagte, an die 20.000 Mitglieder bundesweit sind, ist das schon eine Einflussgröße, ob es jetzt in den deutschen Pflegerat ist oder vor Ort Ich weiß, dass in München meine Kollegin Frau Dürr Vorsitzende des Bayerischen Landespflegerates ist. Hier in Berlin habe ich meine Referentin Frau Blume als Vorsitzende des Landespflegerates Berlin-Brandenburg im Einsatz. Da ist sie natürlich neutral und nicht als Schwesternschaft. Ja, aber da, das ist schon eine Art und Weise der Einflussnahme, die eine große Rolle spielt. Und ja, also Schwesternschaften, will ich damit sagen, bunt, vielfältig und es entwickeln sich immer neue Aufgaben und Themenfelder. Und das finde ich so schön, dass das eben immer weitergeht und jedes Jahr irgendetwas Neues passiert und neue Ideen entwickelt werden. Also kreativ sein können wir.
Das ist ja auch wichtig, heute mehr denn je. Wenn wir jetzt einen Blick auf eine einzelne Schwesternschaft werfen, also jetzt nicht speziell Berlin, sondern ganz im Allgemeinen, wie sind die denn organisiert?
Naja, also alle haben eine Vorsitzende, alle heißen, die Vorsitzenden heißen Oberin und die Schwesternschaften haben mehr oder weniger Mitglieder. Es gibt von 200 Mitgliedern bis zu über 1000 Mitgliedern, wie es jetzt Berlin, in München, ich glaube Stuttgart ist auch sehr groß, der Fall ist. Und die Organisationsform ist für alle eben, sind alle ein Verein, damit eben auch alle in dieser juristisch-wirtschaftlich unabhängigen Situation. Und in der Organisation zum Teil eben Gesellschafter von Einrichtungen, zum Teil aber auch in der Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen. Und ja, was willst du dazu noch wissen? Ausbildung, ja, gehört oft noch dazu, sagte ich schon.
Genau. Also du hast die
also
wesentlichen Punkte.
Als Verein.
Genau, ihr seid als Verein organisiert. Bei Vereinen kenne ich es normalerweise, dass die meistens ja auch, oder viele Vereine haben einen Mitgliedsbeitrag. Gibt es das bei euch zum Beispiel auch?
Also zum Verein erstmal, wie bei allen Vereinen, haben wir auch als höchstes Gremium die Mitgliederversammlung. Mhm. Und die Mitgliederversammlung beschließt dann tatsächlich, ob es und wie hoch der Gemeinschaftskostenanteil ist, übersetzt mit Mitgliedsbeitrag, ja, das haben wir auch. Der ist auch sehr unterschiedlich. Die Spanne kann ich dir gar nicht so sagen. Wir nehmen 1%, das ist dann so vor dem Bruttogehalt der Gemeinschaftskostenanteil, der sicherlich nicht deckend ist, aber wir machen das ja jetzt nicht, um davon zu leben. Und ja, so sind wir organisiert über höchstes Gremium Mitgliederversammlung und die bestimmen dann auch den Vereinsbeitrag, bei uns heißt das Gemeinschaftskostenanteil.
Mhm. Wie oft trefft ihr euch denn zur Mitgliederversammlung?
Einmal im Jahr.
Und was,
so steht in der Satzung.
Und was entscheidet ihr alles so? Also du hast ja schon gesagt, eben zum einen jetzt zum Beispiel über, gibt es einen Mitgliedsbeitrag und wie hoch ist der? Aber eben auch, wenn ich das richtig verstanden habe, wirst du als Vorstandsvorsitzende beziehungsweise dann als Oberin auch gewählt von den Schwestern der Mitgliederversammlung.
Genau, also ich, wenn man das ganz genau nimmt, habe ich gar nichts zu sagen, weil alles über die Mitglieder läuft, die bestimmen, ob ich es überhaupt sein darf, Vorsitzende. Also ich bin praktisch auserwählt, gewählt von den Mitgliedern. Das passiert tatsächlich auf der Mitgliederversammlung. Wer soll unsere Vorsitzende sein? Die Mitgliederversammlung wählt genauso die Vorstandsschwestern. Also wo gibt's das, ne? Also wir sind ja alle in Lohn und Brot, wo man die eigenen Chefs wählen kann. Das passiert auch auf der Mitgliederversammlung, dass der Vorstand gewählt wird. Auch die Beiratsschwestern. Die Beiratsschwestern sind die Vertretung für unsere Schwestern, wo man sich mit Problemen, Sorgen, Nöte, Unterstützungsbedarf hinwenden kann. Was macht die Mitgliederversammlung noch? Sie beschließt den Wirtschaftsplan. Ich habe den Mitgliedern einen Rechenschaftsbericht abzugeben. Was haben wir getan in dem vergangenen Jahr? Ein Ausblick natürlich auch immer zu geben. Der Schatzmeister stellt die Zahlen vor, die Beiratssprecherin berichtet den Mitgliedern, was es für Themen gab. Es gibt immer mal wieder auch Entscheidungen zu treffen. Gibt es Satzungsänderungen, die wir alle befürworten? Das wird dann abgestimmt. Also das ist schon wirklich das wichtigste Gremium in unserem Verein und das wird auch wirklich gelebt. und findet einmal im Jahr statt. Ist immer auch sehr, sehr schön, um ehrlich zu sein. Also wir machen immer den Pflichtteil, aber ganz ehrlich, danach gibt es immer auch geselliges Beisammensein. Auch das können wir gut, wir Schwesternschaften, ich glaube, für alle sprechen zu können, zu feiern, zusammen Events zu machen, ob es jetzt Weihnachten ist oder Sommer oder sonstige Feste. Ich habe jetzt wirklich auch letzte Woche mit meinen Schwestern hier zusammengesessen und habe gesagt, so, jetzt reicht's mal, wir machen jetzt wieder ein Sommerfest. Ist ja draußen an der frischen Luft. Die Pandemie hat uns da wirklich, wie allen Menschen in diesem Land, auch gehörig wirklich, die Stimmung vermiest, weil davon leben wir natürlich auch, von Gemeinschaft.
Mhm. Ja. Jetzt bist du ja gewählt worden von der Mitgliederversammlung. Für wie lange denn?
Ich traue es mich kaum zu sagen, aber für immer.
Für also, immer? Okay, auf Lebenszeit quasi.
Ja, also ich muss natürlich mich schon ein bisschen bemühen, weil die können mich auch abwählen, die Schwestern. So ist es nicht. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier die Füße hochlege und sage, alles schön. Einmal gewählt für immer. Ich habe natürlich schon auch mich einzubringen in meiner Rolle als Vorsitzende der Schwesternschaft, aber auch durch unsere besondere Struktur, Gesellschafter der DRK-Kliniken Berlin zu sein, mit nicht unerheblichen 200.000 versorgten Patienten pro Jahr und 4.000 Mitarbeitenden, bin ich auch die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung. Und die Kliniken hier in Berlin, muss man dazu wissen, gehört zu den größten Arbeitgebern und wirklich wichtigsten Gesundheitsversorgern hier in der Hauptstadt. Und unsere DRK-Kliniken Berlin, unsere Schwesternschaft ist mit dieser Anzahl an Mitarbeitenden, ich würde mal selbstbewusst behaupten, die größte Gliederung im Deutschen Roten Kreuz oder mindestens eine der größten Gliederungen. Und die Verantwortung ist dann schon auch nicht ohne, das Ganze zusammenzuhalten, also Verein und Kliniken. Und ich habe aber, bin ja nicht alleine natürlich, die Kliniken sind als GmbH organisiert und dort arbeiten zwei Geschäftsführer. Und mit diesen beiden, Herr Dr. Friese und Herrn Grüner, bilde ich ein Führungsgremium, so heißt das. Und das ist auch meine Aufgabe. Also ich bin jetzt nicht nur, wenn man so will, Oberin und Vereinsvorsitzende, sondern durch die dazugehörigen Kliniken noch ein bisschen mehr.
Darauf gehe ich nachher auch nochmal ein. Ich will noch einen Moment bei quasi eurer Vereinsstruktur bleiben. Das heißt, du wurdest gewählt, du bist jetzt so lange quasi im Amt, bis sie unzufrieden sind oder du nicht mehr willst, sozusagen.
Auch das kann natürlich passieren, ja.
Genau, klang jetzt aber bisher nicht so. Und gibt es da irgendwie Voraussetzungen, um überhaupt in dieses Amt gewählt zu werden? Also zum Beispiel eine Mitgliedschaft in der Schwesternschaft oder fachlicher Natur?
Ja, das ist tatsächlich in der Satzung geregelt. Und es gibt Voraussetzungen, man muss eine bestimmte Anzahl an Jahren Mitglied der Schwesternschaft sein, man muss examinierte Pflegekraft sein, Frau muss eine Qualifikation mitbringen, das wäre das Studium. Und diese Voraussetzung gibt es und dann muss der Vorstand der Schwesternschaft diese Empfehlung für die Vorsitzende beim Verband der Schwesternschaften einmal nochmal vortragen, damit möglichst viele auch nochmal gucken, ob das wirklich gut passt. Und wenn das alles gut funktioniert, die Voraussetzungen erfüllt sind und dann die Mitgliederversammlung wählt, hat man es geschafft. Aber man muss erst ein Jahr zur Probe in dem oberen Amt sein, bevor die Mitglieder entscheiden, ob das was wird.
Okay.
Also es war schon, muss man erstmal hier ein bisschen was bestehen.
Interessant, ja. Wir haben jetzt schon von der Mitgliederversammlung gesprochen, die besteht ja aus den einzelnen Mitgliedern. Deswegen mal die Frage, wer kann denn überhaupt Mitglied werden in der Schwesternschaft?
Auch das ist geregelt in der Satzung. Das sind Frauen, die professionelle Krankenpflege entweder betreiben oder es werden wollen. Die Erweiterung haben wir in der Satzung noch so niedergeschrieben, dass es nicht nur professionelle Krankenpflege, sondern auch das Hebammenwesen und die Altenpflege und die operationstechnischen Assistenten betrifft. Aber auch wer in der Ausbildung ist, darf schon Mitglied werden in der Schwesternschaft. Da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten der Mitgliedschaft. Also es gibt dann eine, nennt man so, außerordentliche Mitgliedschaft, wenn man noch in der Ausbildung ist. Und wenn man dann alles schön bestanden hat, ist man ordentliches Mitglied. Der Unterschied ist, dass man in der Mitgliederversammlung dass es verschiedene Stimmenanzahl gibt. Die ordentliche Schwester hat 3 Stimmen und die Auszubildende 2 Stimmen so. Das ist der Unterschied. Und so ist es definiert.
Mhm. Ja. Bei den Arten der Mitgliedschaft habe ich mir noch aufgeschrieben, es gibt auch noch Ehrenmitglieder und inaktive Mitglieder.
Ja, inaktive Mitglieder, das muss man sich so vorstellen, das haben wir auch ab und zu mal, dass ich hatte jetzt eine Pflegepädagogin zum Beispiel, die an eine andere Pflegeschule in einem anderen Bundesland gewechselt ist, aber so mit Leib und Seele Rotkreuzschwester ist, dass sie gesagt hat, ich will gar nicht weg und vielleicht komme ich auch wieder. Was können wir tun? Und dann kann ich sagen, ja, die gute Nachricht ist, es gibt die Möglichkeit der inaktiven Schwesternschaft, weil normalerweise muss die Mitgliedschaft oder ist gekoppelt an der Berufstätigkeit in unserem Unternehmen. Also man kann es nicht einfach sagen, ist ja ein toller Club, ich gehe da mal hin, sondern muss dann schon auch in unseren Kliniken im Einsatz sein. Aber diese Pflegepädagogin war halt nicht mehr bei uns und konnte durch diese inaktive Mitgliedschaft trotzdem noch bei uns bleiben. Sie zahlt monatlich einen Beitrag von 5 oder 10 Euro und ist deshalb trotzdem noch Mitglied. Wir vertreten sie berufspolitisch. Die ist natürlich überall dabei, ob wir jetzt ein Sommerfest feiern oder ich irgendwelche mache ich ab und zu mal, verschicke mal Präsente an die Schwestern, wenn es mal ganz doof ist, dann kriegt jeder was, die kriegt das dann natürlich auch und diese Verbindung bleibt und das passiert ab und zu mal und das bedeutet inaktive Mitgliedschaft.
Mhm. Aber das heißt, wenn ich richtig zugehört habe, in dem Verein Schwesternschaft, zum Beispiel jetzt Berlin, können nur Frauen Mitglied werden?
Das ist genau korrekt, ja. In dem Verein sind nur Frauen organisiert.
Mhm. Wie sieht es denn aus? Im restlichen Roten Kreuz spielt ja Ehrenamt eine große Rolle. Mhm. Wie ist es denn bei den Schwesternschaften? Gibt es da auch ein Ehrenamt?
Also darüber sprechen wir wirklich auch ab und zu. Wie definiert sich Ehrenamt eigentlich? Und wir sind hier mit dem, was wir an Aktivitäten tun, jeder wie er mag, ohnehin ehrenamtlich unterwegs. Aber das betrifft uns Rotkreuzschwestern, ob wir jetzt nebenbei noch Flüchtlingsarbeit machen, ob wir uns um Menschen in der Nachbarschaft hier kümmern. Aber ich glaube, das ist gar nicht das, worauf du hinaus willst. Die ehrenamtliche Mitarbeit hier beschränkt sich auf zum Beispiel unsere ehrenamtlichen Helfer im Hospiz. Wir haben vor 5 Jahren ein Hospiz gegründet, ist noch relativ jung und da haben wir einen großen Zulauf an ehrenamtlichen Menschen, die uns unterstützen. Das ist aber dann schon sehr bezogen auf die Einrichtung, auf das Hospiz, würde ich mal sagen. Ja, ansonsten, wir haben jetzt keine ehrenamtlichen Strukturen in dem Sinne. Wir sind ja alle hauptamtlich eingesetzt. Und jeder hat natürlich hier noch so seine zusätzlichen ehrenamtlichen Geschichten. Also für mich zum Beispiel, ich bin im Verband der Schwesternschaften vom Roten Kreuz, haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch im Vorstand bringe mich da ein, das ist natürlich dann auch ehrenamtlich. Wir haben bei uns im Westend Krankenhaus sehr viel oder bieten sehr viel Kunst unseren Patienten an, haben eine Stiftung Figuren im Park, das mache ich auch gerne noch mit und nicht nur ich, sondern auch andere. Auch sowas ist ehrenamtlich. Andere Schwestern sind dabei. Und unser Hospiz hat auch einen Förderverein, wo viele von uns Mitglied sind. Aber so eine Struktur wie in den Landesverbänden, dass wir über Ehrenamt funktionieren, haben wir nicht. Das ist anders.
Also das heißt, auch jetzt sowas wie zum Beispiel bei uns im Jugendrotkreuz stattfinden würde, ja, bei euch gibt es jetzt auch keine Jugendgruppe der Schwesternschaften, die irgendwie schon Kinder und Jugendliche an eure Aufgaben heranführen zum Beispiel.
Nee, das passiert dann im Rahmen des Dienstes. Wir machen immer mit am Boys Day zum Beispiel, wo wir junge Leute zu uns holen. Aber das ist dann in der Arbeitszeit. Also da stelle ich dann die Pflegekräfte oder Pflegenden frei. Und wir machen ganz viel Jugendarbeit Und sicherlich ist da auch mal was außerhalb der Dienstzeit, aber so wie du das jetzt meinst, ist das nicht so vergleichbar.
Also das heißt, im Verein selbst findet eigentlich Ehrenamt so klassisch nicht statt, wie das jetzt quasi im Rest vom Roten Kreuz üblich ist, sondern das ist eher quasi das Engagement einzelner Rotkreuzschwestern.
Ja, das hast du gut so erkannt, ja.
Okay,
so ist,
gut.
Zu verstehen.
Jetzt ist ja so, wir haben schon gesagt, es gibt 31 Schwesternschaften in ganz Deutschland. Es gibt ungefähr 21.000 Schwestern in Deutschland. Wie ist das jetzt für die, wenn die zum Beispiel in eine andere Schwesternschaft wechseln wollen? Muss die aufnehmen oder kann es auch sein, dass man nicht aufgenommen wird?
Also das ist natürlich unser Riesenfund. Dieses unglaublich große Netzwerk unter uns Rotkreuzschwestern in der ganzen Republik. Und das kommt sehr häufig vor, dass wir Anfragen bekommen von einer anderen Schwesternschaft, ob es Hamburg ist oder München oder egal, Wuppertal, dass es Schwestern gibt, die sagen, ich möchte gerne oder ich möchte unbedingt weiterhin in einer Rotkreuz-Schwesternschaft tätig sein, aber ich gehe jetzt nach Berlin. Dann gibt es einen Anruf der Oberen dort und eigentlich immer nimmt man dann auf jeden Fall die Schwester auch auf. Also habe ich noch nie erlebt, dass das dann nicht stattfindet. Denn die Schwesternschaften funktionieren ja auch so, dass man so, bevor eine Schwester Mitglied wird, was sie übrigens lebenslang auch ist, also nur sie selbst kann ihre Mitgliedschaft lösen. Auch da gibt es so ein Jahr, nennt sich Einführungsjahr, um zu prüfen, passt die Schwester. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Rotkreuzschwester, die für immer im Verein bleibt, so sie es möchte, auch eine ist, die zu uns passt und dann auch in andere Schwesternschaften passt, ist sehr, sehr groß. Das heißt, mir würde jetzt keine Oberin nahelegen, irgendwie eine Schwester zu übernehmen, von der sie weiß, so schwierig, lieber nicht machen, sowas passiert ja praktisch nicht. Und es gibt da jetzt keine Verpflichtung, die zu nehmen. Aber, wir wissen alle, Fachkräftemangel, jeder freut sich natürlich über so ein Angebot. Und für die Schwestern selbst ist das natürlich wunderbar, in der Familie zu bleiben, nur dann eben, warum auch immer, an einem anderen Ort. Das passiert wirklich ab und an und macht genau unser Netzwerk auch aus. Es passiert auch, dass wir, weiß ich nicht, jetzt ein neues Fachgebiet haben und ich mich erkundige bei Kollegen in anderen Bundesländern, habt ihr schon palliative Versorgung von Kindern, ja, also habe ich mir jetzt ausgedacht. Und dann würde ich dort anrufen und sagen, kann mal eine meiner Mitgliedsschwestern bei euch hospitieren? Und dann wird es immer ein, ja, natürlich, und können wir im Gegenzug mal bei euch da reinschnuppern? Und das ist so schön unkompliziert, weil die Strukturen die gleichen sind und man sich kennt. Und das ist unser großes Netzwerk und das ist der Riesenvorteil daran. Also es passiert schon. Ich muss mal gerade eine Sache noch sagen, weil mir das wichtig ist. Ich rede ja immer von Schwestern. Der Begriff, weil das oft missverstanden wird, ist die Bezeichnung, die wir uns innerhalb des Vereins geben. Es ist nicht misszuverstehen mit einer fälschlicherweise Bezeichnung von Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, die im Alltag natürlich nicht Krankenschwester sind. Viele haben das noch gelernt, aber die Bezeichnung ist immer bezogen auf den Verein. Wir sind halt Rotkreuzschwestern und in unserer Satzung steht, dass wir uns auch so bezeichnen. Das ist ein Ehrentitel, wenn man so will, und nicht zu verstehen mit irgendwas klein machen oder so. Ne? Nur weil ich das ab und an mal gefragt werde und da nicht missverstanden werden möchte. Wir sind Vereinsschwestern. Deshalb sind alle Schwestern.
Jetzt sind ja die Schwesternschaften hauptsächlich in der Pflege tätig. Also jetzt Krankenhäuser hast du vorhin gesagt, stationäre Pflegeeinrichtungen und so weiter. Und einerseits gibt es ja quasi den Betrieb von eigenen Einrichtungen und dann eine Besonderheit bei den Schwesternschaften, sogenannte Gestellungen. Ich würde das jetzt laienmäßig quasi mit Leiharbeit übersetzen, aber kannst du uns vielleicht sagen, was meint denn Gestellung? Was ist damit gemeint?
Na, damit ist gemeint, dass ein Krankenhaus sich an die Schwesternschaft wendet und sagt, kümmer du dich bitte um den Pflegedienst in der Einrichtung, in dem Krankenhaus, in der Einrichtung, was auch immer für eine. Und die Schwesternschaft kümmert sich dann darum, dass die gut ausgebildete Pflegende in dieser Einrichtung, wo es dann einen Vertrag gibt, man einigt sich dann auf auch Verwaltungspauschalen in einem Konstrukt, den man Gestellungsvertrag nennt. Deshalb spricht man auch von Gestellung. Und ich finde das natürlich sehr, sehr schwierig, das gleichzusetzen mit Leiharbeitnehmerschaft, denn die Pflegekräfte, Pflegefachpersonen, die dann von der Schwesternschaft eingesetzt werden, sind ja feste Teammitglieder. Die haben die gleichen Rechte, Pflichten wie das Teammitglied in einem Bereich, wo sie dann eingesetzt ist. Und da gab es ja jetzt kürzlich auch, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, auch Entscheidungen zu, dass die gestellten Rotkreuzschwestern auch und die unter die Anwendung der Arbeitnehmerüberlassung fallen, man aber davon absieht, die Einsatzdauer zu begrenzen, weil sie sind ja fest im Team. Und wenn man dort jetzt sagt, irgendwie, du musst aber nach x Monaten abgezogen werden, haben weder die Patienten was von der Versorgungslücke noch die Teams, denen dann die Rotkreuzschwestern fehlen.
Das heißt aber, vom Grundprinzip her funktioniert das so, es gibt eine Klinik oder Auftraggeber ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber es gibt jetzt, nehmen wir ein Beispiel, eine Klinik und die sagt, sie braucht eben eine gewisse Anzahl an Pflegekräften und wendet sich damit an eine Schwesternschaft und die schließen quasi auf der Ebene einen Vertrag, oder?
So kann man das vereinfacht ausdrücken, wobei natürlich, sage ich jetzt mal so, der Trend dahin geht, dass man sich unabhängig macht von Gestellungspartnern. Na, weil das Konstrukt, so wie es früher einmal war, ist auch in der modernen Zeit schon auch wackelig. Da gibt es Interessen, da gibt es Gewerkschaften, da gibt es vielleicht auch mal Neider. Und deshalb ist der Trend dahin, wirklich sich auch auf eigene Einrichtungen oder auch auf andere Themen zu spezialisieren. Aber im Grunde genommen ist es so, wie du sagtest, mhm. Ja.
Was würdest du denn sagen, sind die größten Unterschiede zwischen einer Rotkreuzschwester zu einer normalen Arbeitnehmerin?
Ach, das ist eine gute Frage. Es gibt vielleicht manchmal gar keinen Unterschied, aber was ich so wirklich, wirklich wunderbar finde, ist, dass es für jede professionelle Pflegende die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, wo fühle ich mich am wohlsten. Und da gibt es eben die Pflegeperson, die sagt, oh, also so ein Verein finde ich total bescheuert. Das will ich alles nicht. Ist mir zu doof oder ich habe schlechte Erfahrungen. Das will ich nicht. Und ich gehe in mein Krankenhaus, auch in unsere Kliniken und sage, ich möchte über die GmbH angestellt werden. Und dann gibt es aber vielleicht die Rotkreuzschwester, die sagt, ich brauche das, ich brauche es, umsorgt zu werden. Ich will in dem Verein Mitglied werden. Ich will auch von der Oberen die Karte bekommen und die Einladung zum Sommerfest. Und ich will mit, wenn wir uns deutschlandweit vernetzen. Ich brauche das, berufspolitisch unterstützt zu werden. Ich will mich einbringen. Ich fühle mich geborgen. Und die Menschen sind so unterschiedlich, dass jeder für sich das Passende finden kann. Der Nächste sagt, ich möchte im ambulanten Pflegedienst arbeiten und überhaupt gar nichts von Krankenhausschwestern schon sonst wie wissen. Und manchmal sind es auch Phasen im Leben, wo einer sagt, ich möchte erstmal unabhängig von irgendwelchen Vereinsgedöns irgendwo arbeiten und dann merkt, Mensch, das ist aber toll, was die da machen. Die bieten ein Treff an, nur für Mütter mit Kindern, bevor die wieder in den Beruf einsteigen. Ich mache das so, Mama-Treff nennt sich das. Oder die machen da besondere Angebote für mich als Frau, wenn ich, weiß nicht, um die 60 bin und EDV-Fragen habe und ich kann da mal hin und wir machen so einen Kurs und nur unter uns. Das sind so, jetzt ist nur so Beispiele rausgegriffen, das sind so Aktivitäten, die schon eine Sogwirkung haben. Und das passt manchmal in so eine Lebensphase rein und manchmal nicht. Und das ist auch alles in Ordnung. Ich habe auch Situationen, dass eine Frau sagt, ich will jetzt nicht mehr im Verein sein. Ich weiß nicht, warum auch immer. Und das ist auch in Ordnung, dass man sagt, das ist alles gut. Das ist auch gut. Wir kennen uns jetzt ja trotzdem, passiert ja nichts. Ja, und so gibt es Eintritte und Austritte aus dem Verein und okay, nicht so oft, die meisten bleiben dann. Und deshalb kann ich das so gar nicht unbedingt beantworten. Und was natürlich schon vielleicht doch nochmal ein Aspekt ist, wer ein Verein ist, der fühlt sich auch zugehörig und vielleicht nochmal anders verantwortlich für auch den Klinikenbetrieb, weil es ja ein Stück weit dann auch Arbeitgeber ist. Wenn man hier im Verein Mitglied ist und wir Gesellschafter der Kliniken sind, dann kann man schon mal mit Stolz die Brosche zeigen und sagen, du Chefarzt, hier, unser Krankenhaus. Und das macht natürlich schon auch ein bisschen was im Auftreten und vielleicht ist auch das attraktiv für einige Frauen dabei zu sein.
Das heißt, du würdest sagen, so die größten Vorteile sind eben so dieses quasi familiäre Umfeld, dann ein Verband, der sich für die Interessen seiner Mitglieder eben stark macht, für die berufspolitischen Belange letztendlich.
Korrekt.
Ich hatte in der Vorbereitung eben geschaut so und eben nach Unterschieden, das war ja die Frage, gesucht und eins, was ich halt gefunden habe, ist eben quasi das Thema, dass man keinen Arbeitsvertrag hat letztendlich, im Unterschied jetzt zu normalen ArbeitnehmerInnen. Und dass man eben, wie ist es denn zum Beispiel mit dem Thema Vergütung? Wonach richtet sich die denn?
Also es macht am Ende gar keinen Unterschied, ob man jetzt in der GmbH angestellt ist oder über den Verein in den Kliniken arbeitet. Alle Pflegenden für unser Unternehmen sind an den Tarifvertrag gebunden. Also unser Tarifpartner ist Verdi. Und alles, was Vergütung, Arbeitszeit, natürlich alle Gesetze, das ist komplett identisch. Alle Dienstanweisungen für alle, die bei uns tätig sind, egal ob Verein oder GmbH, da gibt es null Unterschiede. Wir haben sicherlich ein paar Vorteile noch in der Altersversorgung. Da haben wir ein bisschen bessere Konditionen über die Pensionskasse vom Roten Kreuz, über den Verband der Schwesternschaften. Das, ja, wenn man jung eintritt, denkt man da noch nicht drüber nach. Das ist vielleicht sicherlich noch mal ein bisschen anders im positiven Sinne. Und alles, was bei uns zusätzlich stattfindet, ist halt das Vereinsleben. Das ist das, was man on top bekommt, im Gegensatz zu, sag jetzt mal, normal Angestellten in der GmbH. Aber alles, was jetzt tarifvertraglich, Arbeitszeitengesetze, das ist alles komplett identisch. Da gibt es keine Schwester, man wird jetzt im Team den Unterschied nicht, wenn die sich unterhalten würden, so feststellen.
Okay, dann habe ich mir das vielleicht falsch rausgesucht, weil ich hatte im Vorfeld zum Beispiel gefunden, dass für Rotkreuzschwestern es jetzt erstmal keinen Kündigungsschutz gibt und auch das Rotkreuzschwestern nicht...
Ja? Die können ja nicht gekündigt werden. Ich kann die ja nicht kündigen. Deshalb, also ich weiß jetzt nicht, wo das wie formuliert ist. Das ist natürlich schon auch immer so ein bisschen, wo ich lese das ja auch, ne, wo ich denke so, hä?
Genau, in der Vorbereitung ist es natürlich so, dass ich mir halt das anschaue thematisch und recherchiere und dann versuche, eben die Fragen, die ich vielleicht auch selber mir nicht beantworten konnte, dann auch zu stellen an die Expertin. Und das bist in dem Fall du. Deswegen, okay, Kündigungsschutz abgeräumt. Aber zum Beispiel das Thema, also können Rotkreuz-Schwestern denn streiken?
Ach, das ist auch ein beliebtes Thema. Rotkreuzschwestern, also natürlich können die streiken. Was soll ich machen, wenn jetzt einer streiken möchte, eine Schwester, wäre ich die Letzte und ich bin ja als Vorsitzende die bestimmt, ist ja auch so ein Luxus, dann würde ich gar nichts machen, weil jeder kann für sein Recht was auch immer tun, auf die Straße gehen, streiken, ich könnte sie eh nicht ausschließen, kündigen oder ich würde sie auch nicht mit irgendwas bestrafen. Also die kann streiken. Das sage ich jetzt ganz selbstbewusst in meiner Funktion als Oberin.
Ja, genau, also auf jeden Fall interessant, weil ja da, also genau, weil ich das eben anders gelesen habe, aber es ist ja in Ordnung. Wie ist es denn, wenn jetzt, also letztendlich gerade in den Betrieben, wo die jetzt nicht ein Eigenbetrieb sind, sondern da, wo man quasi als Rotkreuzschwester entsandt wird, so nenne ich das jetzt mal, was ist denn, wenn diese Klinik den Bedarf zum Beispiel nicht mehr hat? Also jetzt, deswegen hatte ich vorhin auch so ein bisschen diesen Vergleich zur Leiharbeiterin gewählt. Da wäre es ja dann so, dass dann quasi der Betrieb XY halt sagt, ja, wir brauchen ab Monat März nur noch die Hälfte der Leute. Wie geht ihr dann damit um? Müsst ihr dann auch Rotkreuzschwestern abziehen oder?
Also es ist natürlich, ich habe mir gerade vorgestellt, wo und wann soll das passieren, dass jemand sagt, Pflegekräfte braucht er nicht mehr. Aber wir sprechen ja über die Theorie.
Genau.
Die Rotkreuzschwester, die im Verein organisiert ist, würde dann von ihrem Verein erstmal sowieso weiter vergütet werden. Das ist auch so in der Satzung geregelt, dass dann erstmal gar nichts passiert. Und dann wird ein neues Einsatzfeld gesucht werden. Ne, auch das sollte sich einfach gestalten, wenn es jemals diesen Fall geben sollte,
okay.
Dass jemand sagt, ich will die nicht mehr. Wenn man jetzt so einen Gestellungsvertrag komplett kündigt, das ist nochmal eine andere Situation, ne? Dann wird sicherlich so eine Pflegekraft auch gucken, fühle ich mich in dem Team wohl, also die Rotkreuzschwester, und dann möglicherweise über die Klinik trotzdem in ihrem Team bleiben. Dann hat eher die Schwesternschaft das Nachsehen und sagt sich, ach schade, ja, verstehe ich, du musst ja auch deine Miete zahlen, dann bleib halt dort. Wir haben eine Rotkreuzschwester weniger, aber da gehen dann wahrscheinlich andere Themen vor.
Ne? Jetzt ist ja Pflege insgesamt auch, das haben wir jetzt in Corona gesehen, in den letzten Jahren insgesamt ein ja auch kommerzielles Feld, in dem man sich betätigen kann. Was ist denn die Rolle der Schwesternschaften als gemeinnützige Träger?
Die Rolle der Schwesternschaften ist insofern relevant, gerade in ihrer Gemeinnützigkeit und für die Schwesternschaften, die auch Kliniken betreiben, genau auf diese Trägerpluralität zu pochen. Das ist so wichtig, dass es nicht nur private Anbieter gibt, dass es nicht nur kommunale Anbieter gibt, sondern dass es eben genau dieses Modell gibt, wo keine Gewinne erwirtschaftet werden dürfen durch diese Gemeinnützigkeit, sondern dass alles wieder auch in die Kliniken fließen muss, um Arbeitsbedingungen gut zu gestalten, um den Patienten ein Umfeld zu bieten. Und hier müssen wir laut sein. Hier müssen wir wirklich auch genau dieses rote Kreuz im wahrsten Sinne des Wortes hochhalten. Und das tun wir. Ich kann jetzt ja nur für Berlin sprechen, mit Inbrunst. Und da bin ich auch sehr, sehr glücklich, dass ich da die Geschäftsführer in den Kliniken weiß, die auch immer für Schwesternschaft, wenn sie gerade auch auf diese Trägervielfalt hinweisen, sprechen und gerade unser Modell auch in den Vordergrund stellen mit der Gemeinnützigkeit. Also was ich sagen will, ist, ich halte das für eine ganz, ganz große, wichtige Aufgabe, dass wir das dann auch nochmal mit Lobbyarbeit nach vorne bringen, was das Rote Kreuz eigentlich auch da für eine Rolle, wichtige Rolle hat in der Versorgung der Menschen.
Du hast ja schon angesprochen, es gibt ja auch kommunale Träger, es gibt kommerzielle oder wirtschaftliche, wenn man so will, privatrechtliche Träger. Was ist denn an den Schwesternschaften besonders? Wir haben natürlich heute schon einiges gehört, was die historische Dimension angeht und auch was euer Verständnis angeht von eurem Beruf, von euren Berufen, die ihr vertretet. Was würdest du sagen, was könnt ihr besser als jetzt zum Beispiel private oder auch kommunale Anbieter?
Naja, also durch unsere Zugehörigkeit zum Roten Kreuz und der Verpflichtung, sich nach den Grundsätzen des Roten Kreuzes zu richten, macht es uns zu etwas Besonderem, weil wir uns überhaupt gar nicht ausdenken müssen, worauf uns oder was jetzt unsere oder Grundsätze sind, sondern wir haben das schon historisch verankert im Namen praktisch DRK Klinik Berlin, DRK Schwesternschaft Berlin. Und der oberste Grundsatz Menschlichkeit ist das, was bei uns auch wirklich gelebt werden kann. Dass wenn wir jetzt etwas entscheiden müssen für unser Unternehmen, das sind hier wirklich kurze Wege. Also wir haben keinen riesen Aufsichtsrat, wo Senatsmitglieder sitzen oder sonstige Politiker oder wir 3 Monate warten, bis man mal jemanden erreicht. Unsere Besonderheit ist hier wirklich schnell zu reagieren, ein starken Partner zu haben mit dem DRK-Bundesverband. Das ist für mich wirklich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, die seinesgleichen sucht. Ich weiß immer, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich Unterstützung brauche. Und das macht uns einfach aus. Und viele kommen zu uns, gerade weil wir eben Rotkreuz-Krankenhäuser sind. Die sagen das auch. Ich will dazugehören, weil die Werte dahinter stehen. Um auf die 7 Rotkreuz-Grundsätze auch noch zu kommen, wäre das für mich jetzt wirklich eine absolut ernsthaft gemeinte Stelle. Das macht uns aus. Das hat keiner. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Und was uns auch besonders macht, wir hier über 1000 Frauen, über 1000 professionelle Pflegende betreiben Kliniken. Pflege betreibt Kliniken und das ist echt ein Statement. Und das gibt es so nicht.
Ja. Du hast jetzt schon die 7 Grundsätze der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmundbewegung angesprochen. In der Vorbereitung habe ich etwas gelernt, was ich bisher noch nicht wusste, und zwar, dass es einen engen Zusammenhang gibt zu euren berufsethischen Grundsätzen der Schwesternschaften. Kannst du vielleicht kurz darstellen, was denn eure berufsethischen Grundsätze sind?
Naja, also das ist gar nicht so kompliziert. Es ist so, dass die 7 Rotkreuz-Grundsätze in diesen berufsethischen Grundsätzen noch einmal so übersetzt wurden, dass es für die Pflegenden handhabbar ist, übersetzbar ist. Und die berufsethischen Grundsätze sind praktisch abgeleitet von den 7 Rotkreuz-Grundsätzen, speziell auf die Pflegesituation heruntergebrochen. Das ist eigentlich schon die Auflösung.
Mhm. Hast du ein Beispiel für uns?
Ja. Naja, wenn jetzt in den 7 Rotkreuz-Grundsätzen die Rede davon ist, wie hast du dich in Kriegssituationen auf dem Schlachtfeld zu verhalten, ne? Also es ist ja, hat ja alles eine historische Bewandtnis, dann haben wir halt die Möglichkeit, in den berufsethischen Grundsätzen einmal zu schauen. Es gibt eine Broschüre dazu, die kann man dann aufblättern und einmal schauen, also zum Beispiel der Begriff Unabhängigkeit, was bedeutet das in der Pflege? Und da würde dann definiert sein, dass man größtmögliche Unabhängigkeit und Eigenständigkeit für unsere Patienten und Bewohner möchte. Und daher ist Maßstab für jegliche pflegerische Handlung der Grundsatz der Menschlichkeit. Und so übersetzt sich das dann immer auf eine Pflegesituation, sodass ich eben auch den Rotkreuz-Schwestern sagen kann, abstrakt hergeleitet, Schlacht von Solferino, alles gut, alles schön, aber was bedeutet das heute für dich und deine Pflegesituation? Und so ist das dann eben übersetzt oder Einheit der Pflege bedeutet, dass alle Schwesternschaften nach derselben einheitlichen Basis arbeiten zum Beispiel. Ja, also so kann man das verstehen vielleicht.
Jetzt lass uns mal einen Blick auf deine Schwesternschaften, sage ich jetzt einfach mal, werfen, nämlich die Schwesternschaft Berlin, wo du ja die Oberin bist. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie du die zusammenfassen würdest, was macht die Schwesternschaft Berlin aus, was würdest du antworten?
Also wir sind eine sehr stabile Schwesternschaft, ein Frauennetzwerk mit sehr engagierten Rotkreuz-Schwestern, sehr kreativen, die den Zusammenhalt gerade auch im Hinblick auf ihre Verantwortung für die DRK-Kliniken Berlin leben und sich ständig weiterentwickeln, aber auch den Blick, wo kommen wir her, niemals aus den Augen verlieren.
Wie viele seid ihr denn, Mitglieder und vielleicht auch MitarbeiterInnen?
Na, wir sind aktuell 1040 Rotkreuz-Schwestern. Und es gibt auch noch Mitarbeiterinnen in der Schwesternschaft, die so den Verwaltungsapparat zusammenhalten. Das sind vielleicht nochmal so 17, die dafür sorgen, dass es den Schwestern gut geht, wenn man so will, indem sie auch die Vereinsmitgliedschaft organisieren, Personalakten führen, sich darum kümmern, dass alles an der richtigen Stelle ist, dass jeder den richtigen Zuschlag bekommt, immer in der wirklich sehr fantastischen Zusammenarbeit der Personalabteilung der GmbH. Also wir haben in unserem Konstrukt Schwesternschaft und Kliniken 2 Stellen, wo Personalakten betrieben werden, weil bei uns die Personalakte für die Rotkreuz Freundschwester immer noch den Vereinsteil dran hat. Wann hat sie Jubiläum? Wann kriegt sie das Geschenk? Wann gehen wir da mit ihr essen? Welcher Ausflug steht an? Das ist etwas, was wir sehr zelebrieren, was ja aber eben auch so schön ist und viele so lieben, weil das nicht aufhört, wenn man in den Ruhestand geht. Ich würde jetzt mal fast sagen, dann geht es erst richtig los. Aber ja, tatsächlich tun wir da sehr viel für die Schwestern auch im Ruhestand. Und ja, man sollte da heute schon an später denken. Das ist auch etwas, was gerade wenn die Schwestern so Richtung Ruhestand blicken, mir oft sagen, ach, wie gut, dass ich hier im Verein bin. Kann ich noch kommen? Ich will da mithelfen. Kann ich hier noch was tun? Oder ich will einfach nur dabei sein. Jeder, wie er möchte. Und ich habe festgestellt, gut, Kreuzschwestern werden echt alt. Also es ist nicht selten, dass die einmal weit über 90 werden. Ich glaube schon, dass das auch was damit zu tun hat, dass man so eingebunden ist in das soziale Leben unseres Vereins. Man ist immer dabei.
Du hast ja vorhin gemeint, dass die Schwesternschaft Berlin alleinige Gesellschafterin der DRK-Kliniken in Berlin ist. Habt ihr noch andere Aufgabenbereiche darüber hinaus? Also das klingt schon nach sehr viel, auch das, was du bisher erzählt hast. Aber habt ihr noch andere Bereiche, wo ihr quasi unterwegs seid in Berlin?
Ja, also in Berlin, ja, findet alles in Berlin statt. Wir, muss ich nochmal sagen, betreiben halt das Bildungszentrum in Berlin, ja auch eine sehr große Pflegeschule in der Stadt. Wir sind außerdem Träger einer Weiterbildungsakademie. Auch das gehört noch zu uns, dass Fort- und Weiterbildung auch sehr intensiv betrieben wird mit staatlich anerkannten Kursen, Intensiv- und Anästhesie- und Intensivmedizin, Palliativcare, berufspädagogische Zusatzqualifikation. Und mit den Kliniken haben wir genug zu tun. Ja, ansonsten bin ich natürlich Kraftamtes auch im Landesverband Berlin, im Landesausschuss mit drin. Und wir sind halt über den Verband der Schwesternschaften in diese politischen Gremien mit eingebunden, wo Pflegepolitik stattfindet und in den Kampagnen der Stadt auch involviert von der Berliner Krankenhausgesellschaft. Pflege jetzt Berlin heißt eine Kampagne vom Senat. Also wir sind eigentlich in allen Clubs, wenn es um Pflege geht, und Kampagnen immer mit dabei. Ich glaube, das jetzt aufzuzählen, würde zu lange dauern.
Wir haben ja auch schon einiges erwischt. Jetzt habe ich mir im Vorfeld, du hattest es mir auch geschickt, aber ich hätte es bestimmt auch gefunden, ihr habt ja ein Lied entwickelt und ein Musikvideo sogar, das heißt We Care for You, Pflege ist Kunst. Ja. Und was ich rausgefunden habe, ist, die Mitwirkenden arbeiten auf jeden Fall auch bei euch in den Einrichtungen in Berlin. Kannst du den Hörerinnen erzählen, worum geht es in diesem Video, in diesem Musikvideo?
Also wir platzen vor Stolz, weil uns da etwas gelungen ist, wo wir auch ganz selbstbewusst sagen, uns gefällt der Song und das Video einfach richtig gut. Und wie ist das überhaupt entstanden? Wir waren die drei Protagonistinnen, die Sängerinnen, alles Rotkreuzschwestern, auf einer Veranstaltung des Verbandes der Schwesternschaften. Und da ist so die Idee entstanden, als wir wieder zurück waren in unserer Berliner Schwesternschaft. Okay, ehrlicherweise kam ich ja später dazu. Die drei Rotkreuzschwestern haben mir vorgetragen, Mensch, Frau Fuhr, wir haben hier eine Idee. Wir fühlen uns so verbunden mit dem Werten auch der Schwesternschaft und wir leben das auch. Können wir nicht darüber einen Song machen? Wir lieben es, Musik zu machen. Wir finden den Verein toll. Wir lieben unseren Pflegeberuf. Und wir haben schon eine Idee für eine Melodie. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, finde ich total klasse. Kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen. Aber wie kann das dann klingen? Und dann hatte ich hier in meinem Büro drei Generationen von Schrotkreuzschwestern. Eine schon kurz vor Ruhestand, eine junge und eine mittleren Alter. Und die drei, alles Musikliebhaberinnen, haben sich zusammengetan. Und ich dachte schon in dem Augenblick, das kann man sich ja überhaupt gar nicht besser wünschen, dass die Generationen übergreifend sich zusammentun und sagen, wir wollen Musik machen, und zwar über unseren Verein und für unseren Beruf. Und haben dann eine Melodie auf und textlich das mit den Rotkreuzgrundsätzen so in einen Song verfasst, der mir sofort ins Ohr ging. und bewusst internationalen Titel gewählt, wie We Care for You, weil gerade in diesem Kontext weltweit tätig, es überall verstanden werden soll und wichtig war, dass es aber, da der Anspruch nicht kitschig ist, den Pflegeberuf nicht als überzeichnet oder barmherzig oder sonst wie darstellt, sondern mit einem besonderen Ansatz. Das war die größte Herausforderung. Und wir haben das große Glück gehabt, nicht nur einen tollen Produzenten, Fred Zahl, hier aus der Umgebung Neuruppin gefunden zu haben, sondern auch noch aus meiner Sicht einen großartigen, den besten Filmemacher mit Ralf Pleger gewonnen zu haben, der uns verstanden hat, was wir wollen, was Besonderes, und Kunst kommt in unserem Unternehmen, in unserer Schwesternschaft halt schon vor, dadurch, dass wir nach dem Motto Kunst hilft heilen, Förderverein Kunst, die Stiftung Figuren im Park mit vielen Künstlern schon zusammenarbeiten. Und deshalb haben wir gedacht, Pflege ist Kunst, sagte doch auch schon Florence Nightingale, dann nehmen wir doch dieses Motto. Und dann hat sich da ein Video entwickelt mit Protagonisten von allen Standorten, mit einem tollen Drehort an unserem DRK-Klinik in Berlin-Mitte, mit allen Engagierten, ob es jetzt Standort stationäre Pflegeeinrichtung Mariendorf ist oder Köpenick, also aus allen Ecken von Berlin kamen ja Menschen, die Lust hatten, Rotkreuzschwestern, die Lust hatten, dabei zu sein, alle zusammen, ob jetzt vor oder hinter den Kulissen, und haben mitgewirkt an diesem Musikvideo. Und mir ist erst hinterher klar geworden, dass das, was das alles vereint, ohne das zu wissen, aber ist Diversität drin, da ist Spaß drin, da ist Kunst drin, da ist Pflege drin und vor allen Dingen Gemeinschaft. Und wir haben hier in Berlin damit eine wirklich große mediale Aufmerksamkeit erreicht. Das war jetzt gar nicht unser Plan, aber dann in der Abendschau gewesen und die Sängerin ist zu Riverboat Berlin eingeladen worden von Kim Fischer. Und es geht bis heute einfach weiter, dass man Aufmerksamkeit erregt und um dieses so, Schwesternschaft ist ja total cool, was ihr da macht und tolle Musik und man wird oft angesprochen, und das ist für mich so ein Projekt, was unsere Schwesternschaft richtig gut ausdrückt. Also bitte auf YouTube, We Care for You, auf dem DHK-Klinik Berlin-Kanal googeln, anklicken, reinhören und hoffentlich gut finden.
Genau, ich glaube, du hast den HörerInnen auch schon genug Lust gemacht, dass die tatsächlich auch losschreiten würden und googeln. Ich habe den besonderen Service, dass ich das auch in die Shownotes natürlich schreibe und den Link zu diesem Video, das ich auch gerne. Sehr gelungen finde, auch diesen aufzugreifen, die Grundsätze nochmal aus einer anderen Perspektive auch bildlich und musikalisch zu untermalen, finde ich sehr gelungen. Deswegen auf jeden Fall ein Link in die Shownotes und ein letztendlich harter Cut zu einer Frage, die schon auch was mit Berlin zu tun hat, aber ein bisschen weg ist quasi von dem Thema. Und zwar gibt's ja jetzt keine Schwesternschaften in den sogenannten neuen Bundesländern. Außer jetzt vielleicht, wenn man von Berlin da reden will. Früher gab es also vor der Wende zum Beispiel in Dresden, Leipzig und Magdeburg, Gera, Weimar, Stettin und Eberswalde, habe ich rausgefunden. Weißt du, warum nach der deutschen Wiedervereinigung es keine neuen Schwesternschaften im Osten Deutschlands gegründet wurden?
Naja, vor allen Dingen in Chemnitz gab es ja eine Schwesternschaft, ne? Die jetzt leider gibt es nicht mehr. Es ist vielleicht nicht so einfach, diese Schwesternschaften zu gründen, weil man ja erstmal auch irgendwie starten muss. Meist funktioniert das alles, was jetzt jenseits der ursprünglichen Entstehungsgeschichte der Rotkreuz-Schwesternschaften passiert ist, mit einem mit einer eigenen Einrichtung, mit einem Gestellungspartner. Also man muss ja erstmal die Rotkreuz-Schwestern irgendwo in das Berufsfeld bringen, und dass das jenseits des historischen Kontextes, wo man angefangen hat, die Pflege zu professionalisieren, mit diesem Ursprungsgedanken, die Schwestern unabhängig von Status und Zugehörigkeit und verheiratet sein und weiß ich nicht was, in die Berufstätigkeit zu bringen, diese Notwendigkeit gibt es ja heute nicht mehr, wenn man so will. Die Weiterentwicklung findet statt, aber dieses Warum brauchen wir Schwesternschaften aus dem Kontext heraus? Der Moment ist so ja nicht mehr da. Deshalb so erkläre ich mir das, ist da jetzt nichts Neueres entstanden.
Ja. Jetzt,
meine Erklärung aber auch nur.
Kein Problem. Jetzt haben wir ja vorhin schon mal über das Thema gesprochen, dass es ja auch Rotkreuzgliederungen gibt außerhalb der Schwesternschaften, also jetzt vor allem die Kreisverbände wahrscheinlich, also zumindest in Bayern kenne ich mich ein bisschen aus, die ja zum Beispiel Pflegeeinrichtungen betreiben, sei es für alte Menschen, sei es Krankenhäuser, sei es Hospize, Kindertagesstätten auch im Feld. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Schwesternschaften, die jetzt qua Auftrag in dem Bereich unterwegs sind. Auf der anderen Seite haben wir eine andere Rotkreuzgliederung, die in dem Bereich geschäftlich unterwegs ist. Kommt sich das nicht in die Quere?
Ja, kann passieren. Ja, kann tatsächlich passieren. Es ist auch gerade ein heiß diskutiertes Eisen. Man spricht über das Territorialitätsprinzip. Was passiert, wenn ein Landesverband oder ein Kreisverband, nehmen wir mal an, einen ambulanten Pflegedienst eröffnen möchte und die Schwesternschaft sagt, ja, ich aber auch. Der einfache Weg ist, man stimmt sich ab, der kann es besser, macht man es zusammen. Und immer, es wird natürlich auch Möglichkeiten geben, dass man sich nicht einigt, wo man dann übergeordnete Stellen anrufen muss. Aber in dem Augenblick, wie ich ja auch schon sagte, weg von der Gestellung, eigene Einrichtungen zu errichten, kommen auch neue Themen auf uns zu. Und dieses, man könnte sich in die Quere kommen, ja, kann passieren. Und da, wie gesagt, ist gerade wirklich eine heiße Kiste, sitzen schon viele dran und es werden Regelungen geschaffen. Ich finde ja immer, es sollte gar nicht erst geregelt werden müssen, weil es arbeiten ja überall Menschen und vorher eine gute Beziehungsebene aufbauen, sich austauschen, abstimmen und im besten Fall zusammen machen. Ja, aber ja, es ist richtig, Martin, das kann passieren.
Okay, ich habe in der Vorbereitung mir auch Gedanken gemacht, wo es denn überhaupt zu Überschneidungen kommt, jetzt aktuell so aus meiner Betrachtung, die natürlich auch nicht vollständig sein muss. Ich habe mir gedacht, also wo es jetzt garantiert aktuell noch keine Überschneidung gibt, korrigier mich bitte, wenn du es besser weißt, ist zum Beispiel das Thema Rettungsdienst. Da würden ja jetzt, vermute ich jetzt mal, die, obwohl es auch ein medizinischer Beruf ist, die Schwesternschaften jetzt wahrscheinlich ja nicht auf die Idee kommen, ja okay, wir machen jetzt mal Rettungsdienst. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite haben wir die Pflegeeinrichtungen, wo ich jetzt so nach unserem bisherigen Gespräch sagen würde, ja okay, jetzt so von eurer Historie her, von eurem Verständnis, von euren auch mit diesen verbandspolitischen Themen, arbeitsberufspolitischen Themen, würde ich sagen, ja, okay, also ist ja schön und gut, lieber Kreisverband, aber ich würde sagen, die Rotkreuz-Schwesternschaften sind doch da prädestiniert dafür, dieses Gebiet im Roten Kreuz quasi allein zu beackern, in Anführungsstrichen. Jetzt gibt es natürlich historische Entwicklungen, dass es einfach Kreisverbände gibt, die das halt schon lange machen, wo es vielleicht keine Schwesternschaft gibt. Aber was ich mich frage ist, ihr seid ja die Expertinnen für Pflege und Pflegeberufe. Warum man es nicht schafft, im Roten Kreuz zu sagen, ja okay, das machen halt nur die Schwesternschaften.
Ja, weil das Rote Kreuz das Rote Kreuz ist. Ja, es menschelt auch da und ja, natürlich, ich spreche jetzt als Mitglied einer Rotkreuz-Schwesternschaft und eines Verbandes der Rotkreuz-Schwesternschaften und sage natürlich, die Pflegeprofis sind die Schwesternschaften. Es gibt aber, wie so oft im Leben, immer auch verschiedene Gründe, warum es dann doch vielleicht von Landesverbänden Erfordernisse gibt, um Pflegeheim zu errichten mit Pflegenden, die nicht Rotkreuz-Schwesternschaften organisieren. Das will ich mir jetzt gar nicht irgendwie anmaßen, das zu beurteilen, aber vom Grundsatz her, ja, Pflegeprofession ist Schwesternschaftssache, weil das ist unser Bestreben, das ist das, was wir seit über 150 Jahren machen, Pflegeprofession weiterzuentwickeln und da hat dann eigentlich ein Landesverband nicht unbedingt was zu suchen.
Wie wird denn vermieden, dass sich dass grundsätzlich zwei Gliederungen, jetzt zum Beispiel eine aus den Schwesternschaften und die andere aus dem Kreisverband zum Beispiel, konkurrieren? Also das wäre ja quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Worst Case, wenn man quasi irgendwie um das gleiche Gebiet oder die gleichen BewohnerInnen, PatientInnen, Kundschaft in Anführungsstrichen quasi konkurrieren würde.
Naja, das ist ja geregelt in den Satzungen, in der Mustersatzung der Generalsekretariats des Bundesverbandes, dass man sich abzustimmen hat. Und so wie das jetzt zwischen den Kreisverbänden geregelt ist, gilt das auch für die Schwesternschaften und Kreisverbände, dass man sich nicht in die Quere kommt. Also es ist letztlich ein Satzungsthema. Da ist es geregelt und da muss man reinschauen, was da drin steht, beziehungsweise dazu noch definiert ist. Außerhalb der Satzung gibt es ja auch noch Regelungen, um nicht jedes Mal die Satzung anzupassen, wenn irgendwas neu ist. Also das ist definiert, wie man sich dazu verhalten hat. Da muss man dann reinschauen.
Jetzt haben wir viel über die Schwesternschaft Berlin gesprochen. Jetzt möchte ich zu dir kommen. Du hast eingangs ja schon erzählt, wie du quasi Oberin geworden bist. Jetzt würde mich interessieren, welche Verantwortung trägst du denn und wie gehst du damit um?
Man wächst da rein. Also als ich vor 10 Jahren, bin ich jetzt auch schon Vorsitzende der Schwesternschaft, als ich vor 10 Jahren Oberin geworden bin, habe ich noch nicht geahnt, wie sich das wirklich anfühlt, so viel Verantwortung zu tragen. Nicht nur für die über 1000 Mitgliedsschwestern, sondern eben auch, wenn man so will, für 4000 Mitarbeitende. Das ist schon eine große Verantwortung. Und was man lernt, ist, dass man halt nicht alleine ist. Was ich, glaube ich, gut hinbekommen habe, ist, mir die Menschen an die Seite zu holen, die mir gut tun, die mich wirklich unterstützen, die loyal sind. Ich würde als erstes wirklich die Pflegedienstleitung nennen, die an den Standorten alles rund um die Pflege managen. Rotkreuzschwestern sind im Vorstand unseres Vereins, sind, auf die ich mich verlassen kann. Und das ist ja so ein Geben und Nehmen, dass man sich verlassen kann, was eben auch hier für meine Referentinnen gilt, mit denen ich ja zusammen auch gewachsen bin. Ja, also wie eine Frau Blume macht Berufspolitik und Personalverwaltung und noch andere Themen und meine andere Referentin, Frau Berger, die sich wirklich um das ganze Thema Ausbildung und auch Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Und die Menschen, die in den Kliniken Verantwortung haben, die Geschäftsführer. Das interne Netzwerk und das Netzwerk drumherum, der Bundesverband vom Roten Kreuz, der Verband der Schwesternschaften. Diese Partnerschaft, dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, das ist das, was mich trägt und womit es mir wirklich gut geht, nicht den Anspruch haben, perfekt zu sein. Das entspannt wirklich total. Und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die erwarten das auch nicht von mir und ich erwarte das nicht von denen. Und jeder weiß, wer kann was besser. Und das ist so einfach eigentlich. Aber wenn man weiß, wer kann was gut und der hat dann den Hut auf. Und man lässt ihn dann auch bestehen. Das macht einen stark, erfolgreich. Und hinhören, wenn andere Ideen haben. Und was ich vorhin sagte, dieses, wir feiern auch gerne, das tun wir auch in den Kliniken. Und die Wahrheit ist ja, man kommt ja nicht nur zusammen, um zu feiern, sondern der Austausch, der da stattfindet, zwischen Rotkreuzschwester, zwischen Geschäftsführer, zwischen Chefarzt, zwischen medizinisch-technischen Assistenten, zwischen Pförtner, dieses berufsgruppenübergreifende, ohne Hierarchiedenken austauschen am Fußballfeldrand, wenn wir ein Fußballturnier haben oder einen Staffellauf oder ein Sommerfest oder Tag der offenen Tür, da entstehen die Ideen. Und das muss man zulassen. Und es sind so viele verrückte Ideen hier irgendwo gesponnen worden und weiterentwickelt worden. Das war ehrlicherweise nicht am Konferenztisch, sondern immer dort, wo man sich zusammen getroffen hat zu einem anderen Anlass, weil man plötzlich alles irgendwie entspannt sich austauscht und deshalb ist das eben so wichtig, diesen Zusammenhalt zu zelebrieren. Und das ist das, was eben jetzt auch gerade so einfach fehlt. Man merkt das, ne? Und wir brennen alle da irgendwie und wieder uns auszutauschen. Und das trägt mich, zu erleben, was so passiert, das zuzulassen. Dann entstehen eben so eine Songs und so eine Videos. Wir haben auch einen tollen Arbeitgeberfilm, wo alle mitgemacht haben. Und dieses Anderssein in der Stadt hier auch mit unserem besonderen Konstrukt Schwesternschaft und Kliniken und trennbar macht uns so besonders und deshalb möchte ich niemals irgendwas anderes machen, weil ich hier jeden Tag so viele Entwicklungsmöglichkeiten habe mit den Menschen um mich herum und die Einbettung ins Rote Kreuz.
Als Oberin hast du ja auch mehrere Rollen inne. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Wenn ich das zusammenfassen würde, wäre das quasi so ein bisschen also Geschäftsführerin, gleichzeitig aber auch irgendwie Arbeitgeberin und Vertreterin von Berufsfachverband. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es ja da auch irgendwie Konflikte zwischen den Rollen geben könnte. Wie bringst du die denn alle unter einen Hut?
Also manchmal fällt mir das wirklich schwer, wo ich denke so, Moment, sind wir jetzt hier Vorstand? Sind wir jetzt gerade Gesellschafterversammlung? Unterhalte ich mich jetzt gerade mit Ihnen, Herr Geschäftsführer, als für die Pflege Verantwortliche auch geschäftsführende Oberin? Oder was bin ich eigentlich gerade? Das passiert manchmal und man muss sich dann wirklich auch in jede Sitzung, in die man geht, entweder hat die Sitzung eh schon den Titel Führungsgremium oder weiß nicht, Vorstandssitzung oder Besprechung Schwesternschaft. Also mir hilft dann immer wirklich nochmal zu gucken, wo gehe ich jetzt rein, was ist meine Rolle. Ich habe ja auch, wenn ich in die Kliniken gehe, auch immer eine Rolle. Und das ist am Anfang ist mir das ein bisschen schwer gefallen, mich da auch abzugrenzen und auch zu gucken, ist das jetzt Vereinsthema, ist das jetzt Klinikenthema, ist das jetzt eine Mischung? Und wie gesagt, das ist ein Lernprozess. Manchmal vermischt es sich auch noch, aber dann ist es auch nicht schlimm, weil man dann schon weiß, wenn es jetzt wirklich eine Entscheidung zu treffen gibt, kurz vorher nochmal überlegen, muss ich noch jemanden fragen, weil es jetzt vielleicht Gesellschafterthema ist, dann würde ich ganz gerne nochmal meine Kollegen aus dem Vereinsvorstand fragen. Die haben ja dann auch verschiedene Brillen auf. Aber in der Tat ist das nicht einfach. Ich bin ja auch noch beratender Gast im Aufsichtsrat der Kliniken. Ich berufe den Aufsichtsrat für die Kliniken, bin auch noch Gast da drin. Da muss ich auch mal aufpassen, wenn ich jetzt dann über Pflege rede, dass meine Rolle da ja ist. Ich bin ja die Chefin. Also ich kann jetzt nicht berichten, sondern vielleicht kurz was beratend sagen. Da bin ich dann eben vor allen Dingen Vorsitzende der Gesellschafterversammlung. Und ja, die verschiedenen Mützen aufzuhaben, ist manchmal auch Verwirrung stiften für mich selbst. Aber ich habe das ganz gut im Griff.
Wie schaut denn allgemein dein Alltag aus und was sind noch weitere Aufgaben von dir?
Also sehr bunt auch. Ich habe da auch jeden Tag ein anderes Programm. Es gibt ja zum Glück keine Routine. Ich gucke halt auch immer auf die Woche, welche Gremiensitzungen anstehen, wie was vorzubereiten ist. Ob ich viel in den Kliniken sein muss, weil wir dort Abstimmungen machen. Ich bin da natürlich jetzt in der Covid-Pandemie auch Mitglied im Krisenstab, wo wir sehr viel Pandemiegeschehen besprechen rund um Einrichtung der Bereiche. Wir sind ja im Rahmen des Konzeptes des Senates eingebunden als Level 2 Krankenhäuser, wo wir halt viele Patienten, Covid-Patienten auch behandeln und uns natürlich hier wir alle Arbeitgeber auch um das ganze Thema Impfstatus, um das ganze Thema Testung kümmern müssen. Das ist im Moment sehr mein Alltag. Ansonsten gibt es immer die Mischung aus Vereinsthemen, sich um die Schwestern zu kümmern. Ich habe hier sehr viele Gespräche auch mit Rotkreuzschwestern, die sich entwickeln, wo man gemeinsame Karriereplanung macht oder wo es Probleme mit dem Bildungszentrum gemeinsam zu lösen gibt. Natürlich auch die Themen, wie man jetzt im Klinikenverbund vorgeht, welche Fachbereiche uns noch fehlen, ob man das in den Krankenhausplan einbringt. Also es ist immer eine Mischung aus Vereinsthemen, Klinikenthemen. Ich bin halt in vielen Gremien per se auch mit dabei, weil der Gesellschafter auch mitentscheiden muss und das bin dann immer ich. Also ich bin dann die Vertreterin des Vereins als Gesellschafter. Deshalb ja, es ist alles dabei. Wenn nicht Pandemie ist, bin ich auch viel unterwegs. Fahre auch mal irgendwo hin, wo eine Konferenz ist oder wo ich eingeladen werde, was vortragen darf. Bin im Generalsekretariat, wenn es da Themen gibt, die mich betreffen, entweder weil ich ja über den Verband der Schwesternschaften dort eben ja auch tätig bin in meiner Vorstandsfunktion dort oder man mich als Berlin-Ansässige auch gerne mal befragt, ob es eine Delegation gibt, die ich in den Kliniken dort eine Führung anbieten kann. Wir hatten ja jetzt vor kurzem den Francesco Rocca zu Besuch, den Präsidenten der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, wo das Programm dann gerne so gestrickt wird, dass auch ein Abstecher in die Kliniken Berlin stattfindet. Sowas mache ich natürlich super gerne und bin immer auch Botschafterin der Schwesternschaft. Das ist so ein bisschen meine Rolle dann auch. Unterstützung geben, den Pflegedienstleitungen, im Gespräch bleiben. Und ja, ich will es am Ende so zusammenfassen, dass ich dieses Unternehmen zusammenhalte auch. Also ich bin ja eine Konstante, wenn man so will. Und glaube, dass ich da schon auch eine wichtige Rolle spiele in diesem Zusammenhalt und auch den Rahmen vorgebe, auch den kulturellen Rahmen vorgebe. Das ist meine Rolle, die ist wirklich gar nicht so einfach zu beschreiben.
Und auf jeden Fall sehr vielfältig. Also das, was du jetzt so erzählt hast, das klingt ja schon sehr spannend. Auch viele unterschiedliche Aufgaben und Tätigkeiten und sehr viel eben einfach auch mit anderen Menschen zu tun, die eben in dem Umfeld der Schwesternschaften, aber auch der Betriebe eben unterwegs sind.
Jetzt, das macht sehr viel Spaß.
Jetzt bin ich ja aufmerksam, das ist schön, das ist natürlich wichtig auch, dass man sowas auch mit entsprechendem Engagement auch machen kann, weil das wird ja jetzt wahrscheinlich auch, du wirst ja auch nicht einfach um 4 Uhr nachmittags den Bleistift fallen lassen können.
Sehr selten.
Genau.
Also nie.
Jetzt bin ich ja auf dich aufmerksam geworden durch Twitter. Jetzt wäre meine erste leicht ketzerische Frage, wie viele Oberinnen sind denn überhaupt auf Twitter unterwegs?
Leider keine, also ich habe noch keine gefunden. Ich bin da ganz alleine, ja, also vielleicht gelingt es mir ja noch, da andere zu animieren, aber
und,
weiß ich nicht.
Und mit welchem Ziel bist du denn da unterwegs?
Ja, ich hatte da ehrlich gesagt einfach nur Lust drauf. Ich weiß, dass ich auf einem Kongress war und gefragt wurde, wie mein Twitter-Name ist. Und dann dachte ich so, oh, mein Twitter-Name. Und dann dachte ich so, oh Gott, ich brauche einen Twitter-Account. Und habe dann einfach mutig mal angefangen damit und habe das echt nie bereut, weil ich da so viele nette Rotkreuz-Menschen auch kennengelernt habe oder einfach nur verfolge. Ich poste da ja jetzt nicht ständig. Das ist eher seltener der Fall. Aber ich verfolge das so und merke dann auch so, wie viel Vielfalt dieser Verein anbietet, diese Rotkreuz-Welt, wir haben uns ja auch darüber kennengelernt und wie man in Verbindung bleiben kann. Es gibt ja auch Rotkreuzler, die in Berlin tätig waren, die jetzt woanders sind und dann kann man aber trotzdem noch mitlesen und gucken oder mal was liken und bleibt so in Verbindung. Und mein Ziel ist, wie ich gerade sagte, ich bin Botschafterin der Schwesternschaft. Das ist auch das, was ich da tue, immer mal wieder berichten über Rotkreuz-Schwestern, über Aktivitäten, mal was retweete berufspolitischer Natur. Ich bin ja ein großer Fan auch von Frau Vogler, unserer Vorsitzenden des Deutschen Pflegerates. Da gucke ich dann auch mal, was ist gerade los. Guck, was macht die Berliner Krankenhausgesellschaft. Seit einiger Zeit haben wir glücklicherweise eine ganz tolle Recruiting-Abteilung, wo viel über die Kliniken dann gepostet wurde. Das gibt es noch nicht so lange, das war anfangs nicht der Fall. Da kann ich mich jetzt entspannen, da passiert ganz viel und habe einfach Spaß dran. Also ich gehe da jetzt nicht ran mit, ich habe hier einen Auftrag und muss jetzt hier irgendwas machen, sondern guck da rein, finde es ein irres Stimmungsbarometer. Manchmal wundere ich mich, wie sich da auch Pflege gegen Pflege auflehnt, das finde ich ganz schlimm. Lerne, was man nicht machen muss und freue mich einfach, wenn ich immer jemanden sehe, der aus der Rotkreuz-Familie da unterwegs ist und etwas zum Besten gibt. Das finde ich schön. Das mag ich an Twitter.
Jetzt habe ich im Vorfeld mit Menschen gesprochen, die in München ihre Ausbildung bei der Schwesternschaft gemacht haben. In dem Fall waren das auch zwei Männer. Und die haben mir von einem Ritual erzählt, das die Auszubildenden quasi trifft. Und zwar, wenn sie die Probezeit bestanden haben, werden sie von der Oberin eben eingeladen zum Kaffee. Und dann dürfen die SchülerInnen eben den Kaffee und den Kuchen mitbringen und den Tisch decken. Und dann kommt sie und spricht eben mit den SchülerInnen. Und dann verschwindet sie auch recht schnell wieder und die SchülerInnen räumen das ab. Also so wurde es mir berichtet. Gibt es so ein Ritual bei euch in Berlin auch?
Nein.
Oder sowas in der Art?
Nein. Also mein Prinzip Mutterhaus ist hier so, dass wer kommt, bekommt alles schön und schick. Das wissen ja auch alle. Also mitbringen geht es bei mir gar nicht. Das wird hier sehr schön gestaltet. Was bei uns passiert, wenn die Schüler ihre Probezeit bestanden haben, dann werden sie auch eingeladen hier in die Zentrale. Und dann ist der Kuchen aber schon da, der Kaffee. Und ich habe eine ganz liebe Kollegin, die es auch liebt, die Schwesternschaft vorzustellen. Das macht sie dann mit Inbrunst. Was ist unser Verein? Warum ist das toll? Was machen wir so? Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Und was haben wir noch vor? Und schaut mal, wie groß wir eigentlich sind. Und dann bekommen die ihre Rotkreuz-Anstecker. Und dann geht es denen gut. Und das ist so das Prozedere. Aber die Variante mit, bringt man was mit, sollen wir mal drüber nachdenken.
Okay.
Nee, das kenne ich so nicht.
Vielleicht ist ja auch heute schon nicht mehr so, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Apropos paar Jährchen, wie siehst du denn die Zukunft der Schwesternschaften, beziehungsweise deiner Schwesternschaft in Berlin?
Also die kreativen Ideen gehen nie aus. Das stimmt mich sehr optimistisch. Weiterhin so modern zu agieren, ohne aus dem Blick zu lassen, wo wir herkommen, dass ich da ganz optimistisch bin, dass wir uns noch weiter bekannt machen, stabil hier als Gesellschafter der Kliniken bewegen können. Ich habe Pläne, hier unser Bildungszentrum noch auszuweiten, weil ich ja sehe auch, was an Ausbildungsmöglichkeiten noch geschaffen werden muss, um hier auch Pflege in der Stadt anbieten zu können. Ich will gar nicht nur für uns ausbilden, am liebsten natürlich, aber das ist ja auch mal so ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Deshalb sehe ich die Zukunft mit viel Anstrengung auf jeden Fall, aber optimistisch, weil wir halt diese Abhängigkeit von anderen in dem Sinne halt nicht haben, außer natürlich von politischen Rahmenbedingungen. Also klar möchte ich, dass wir im Krankenhausplan weiter bestehen, dass wir Investitionen für unsere Häuser bekommen und Menschen gerne zu uns arbeiten kommen. Das ist halt mein Ziel und da gibt es irre viel zu tun. Und immer auch mit dem Blick, was passt noch gut zu uns. Das passiert hier schon. Kann man sich noch auf irgendeinem Gebiet, ob es jetzt eine Kurzzeitpflege ist oder noch ein Angebot für Senioren oder noch was für junge Leute oder in der Fort- und Weiterbildung noch was auszubauen. Wir haben ja jetzt eine generalistische Pflegeausbildung, wo es dann ja erstmal richtig losgeht nach der Ausbildung und dann weiterqualifiziert werden muss. Das ist etwas, was wir hier noch gut ausbauen können. Und diese Themen und Aufgaben, die vor uns liegen und die Arbeit, die da drin steckt, die ist so groß, dass ich eben dieses es geht immer weiter Gefühl auch so in mir habe. Und deshalb sehe ich die Zukunft positiv.
Sehr schön. Jetzt meine letzte Frage, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, ist, was bedeuten denn die 7 Rotkreuz-Grundsätze für dich persönlich?
Die bedeuten für mich persönlich, dass, wiederhole ich gerne nochmal, Menschlichkeit da ganz oben drüber steht und auch Mitarbeitende, die zu uns kommen, bemerken, dass es hier menschlich zugeht. Das ist für mich das Wichtige. Das versuche ich auch vorzuleben. Das versuche ich auch weiterzugeben. Und deshalb ist dieser im Zeichen der Menschlichkeit Aspekt ganz wesentlich und bei allen Themen, die wir hier auf den Weg bringen, ob es jetzt das ganze Thema Compliance ist, ob es Führungsgrundsätze sind. Immer sind die Rotkreuz-Grundsätze Maßstab. Immer ist das die Überschrift. Weil das, was wir haben, das muss, wenn es so einfach wäre, nur noch gelebt werden. Und deshalb sind die für mich im beruflichen, aber du hast nach privat gefragt, ne?
Nee, persönlich. Also für dich persönlich schon
persönlich,
auch.
Persönlich. Genau. Persönlich, das der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen und für mich persönlich auch Leitplanken. Und ich bin auch nicht jeden Tag gleich nett und bestimmt auch manchmal unter Druck und unterschiedlich menschlich unterwegs. Aber so gewisse Charaktereigenschaften bringt man mit, muss man mitbringen, auch in dieser Position. Und mir helfen diese Grundsätze sehr, weil ich darauf auch verweisen kann. Und wenn es mal nicht so läuft, wird einem das auch vorgehalten. Ja, hier steht aber Einheit und da waren sie aber gar nicht für uns. Und das ist ja gar keine Einheit. Damit muss man dann leben. Aber man muss immer auch im Gespräch bleiben und mir helfen diese Grundsätze persönlich immer. Und ich gucke da auch oft rein, ernsthaft.
Jetzt haben wir auch schon in dem Gespräch immer mal wieder das Stichwort Corona gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass es euch sehr beschäftigt hat. Wie ging es denn den Schwesternschaften damit und auch vor allem den Pflegenden?
Ja, da kann ich natürlich auch oder möchte ich für mich sprechen. Unsere Schwesternschaft Berlin, ja, war von Anfang an durch den Staat mit der Unterbringung der Wuhan-Rückkehrer ja extrem eingebunden. Das Gute war, wir waren schon mittendrin, als es losging. Also als wir angefragt worden vom Senat, ob wir jetzt dann auch noch Teststellen einrichten wollen, haben wir gesagt, ja klar, machen wir auch noch. Und so ging das ja los. Und am Anfang, ja, fühlte sich das ja auch für uns noch unsicher an. Und ich merke aber auch, dass das mit zunehmender Zeit auch im Unternehmen ganz viel an einer nicht so guten Stimmung macht, weniger jetzt nach innen gerichtet, doofe Stimmung, aber auch politische, schwierige Entscheidungen. Wenn ich jetzt nur an das Thema Pflegebonus denke, wo man uns ja auch versprochen hat oder gesagt hat, die Pflegenden bekommen einen Bonus, aber ihr, lieber Arbeitgeber, müsst schon selber entscheiden, wer genau den jetzt bekommt. Und diese Entscheidung dann hier treffen zu müssen und dann auswählen zu müssen und das zu kommunizieren, und das hat dann schon auch sehr viel Unruhe geschaffen an Stellen, wo man das eigentlich gar nicht brauchte. Und es waren sehr viele Gespräche zu führen. Es war sehr, sehr unterschiedlich in der Belastung. Wir haben Covid-Bereiche, wir haben ein Covid-Schwerpunktkrankenhaus in Mitte, wo Bereiche sind, die wirklich sehr belastet waren, oder an allen Standorten letztlich dann auch. Es war immer unterschiedlich, wie viele Bereiche braucht man gerade. Und auch auf den Intensivstationen gab es natürlich Belastungen. Und es ist eine unfassbar schwierige Zeit mit den Kontaktbeschränkungen. Also wir sind alle, wie alle auch überall, auch durch. Muss man offen ansprechen. Ich bin sehr froh, dass wir in unseren Strukturen sowieso ja auch Psychologen haben, die auch für unsere Mitarbeitenden da sind, wenn es hart auf hart kommt. Also wir haben so Strukturen, die uns helfen, dann auch Unterstützung anzubieten über das, was in der Klinik oder in dem Unternehmen schon da ist. Aber überhaupt keine schöne und keine einfache Zeit. Und wir waren genauso belastet und eingebunden wie alle in diesem Land letztendlich. Aber ich muss auch immer wieder sagen, oder habe auch mit vielen hier internen Gespräche, dass man schon auch froh ist, den sicheren Arbeitsplatz zu haben bei allen Belastungen. Und ums herum gab es so viele Menschen, die einfach kein Einkommen mehr hatten, weil der Geschäftsbetrieb weggefallen ist oder geschlossen werden musste. Und da ist zum Glück auch der Blick in die Realität oder drumherum nicht verloren gegangen, so was man aber auch hat.
Ja. Wenn wir insgesamt auf den Pflegebereich schauen, ist ja ein Stichwort, das immer wieder fällt, der sogenannte Fachkräftemangel in der Pflegebranche. Wie steht es denn um den? Oder wie siehst du den aus deiner Perspektive?
Ja, also der Fachkräftemangel ist auf jeden Fall spürbar. Wir haben natürlich das große Glück, mit dem Bildungszentrum den Nachwuchs auch auszubilden. Das hilft uns sehr. Und die Schwankungen in der Besetzung von Stellen, die schwingt ja immer schon mit. Und wir haben natürlich einen Fachkräftemangel ohne Frage. Und in einer Stadt wie Berlin gibt es irre viel Konkurrenz. Da muss man schon ordentlich was auffahren. Und deshalb ist das eben so wichtig, dass wir mit unseren Werten auch so umgehen, dass die Menschen auch zu uns kommen und vor allen Dingen auch bleiben. Und da ist halt immer wieder auch die Überlegung, was braucht man noch? Wir haben jetzt eine Kollegin eingestellt, die einen Integrationscoach-Stelle besetzt sozusagen, um auch Menschen aus anderen Ländern einen guten Start zu ermöglichen. Wir haben in unserem Bildungszentrum noch eine Sozialarbeiterin eingestellt, um alle auch zu unterstützen, die halt nicht so gut klarkommen mit dem Lernen oder mit dem System. Und es braucht halt irre viel, um das Thema Fachkräftemangel anzugehen. Und ja, wir spüren das auch. Vielleicht weniger schlimm als andere Häuser. Das vielleicht. Also man sieht ja auch, was woanders los ist, wenn man sich austauscht. Da denke ich manchmal, naja, ist ganz, ganz gut noch bei uns, muss man mal leise sagen. Aber spürbar ist es auf jeden Fall auch und belastet einen sehr. Ja.
Jetzt ist in der Pflege, das habe ich im Vorfeld eben geschaut, der Anteil des weiblichen Personals immer noch bei rund 80%. Woran liegt es deines Erachtens und was kann man daran ändern?
Naja, ja, traditionell ist Krankenpflege halt ein Frauenberuf. Was kann man ändern? Wir machen jetzt, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal beim Boys Day mit. Wir haben 70 Jungs die Möglichkeit gegeben, reinzuschnuppern. Das wurde auch super angenommen. Man muss halt wirklich auch aufzeigen, was bietet der Beruf? Er bietet Karrierewege, das wissen ja viele nicht. Und das muss man eben transparent machen, dass man hier in welche Richtung auch immer gehen kann, sich spezialisieren kann. Das ist, muss unsere Aufgabe sein, das immer wieder auch klar zu machen, was man, wie man sich entwickeln kann. Und natürlich ist Bezahlung immer auch ein Thema. Kann man eine Familie ernähren? Wir werden nicht müde, auch hier immer wieder zu gucken, an die Schulen zu gehen, den Beruf interessant zu machen. Es braucht schon ja noch wahrscheinlich eine Weile, um es ganz aufzubrechen. Aber ich erlebe schon, wenn ich den Anteil in den Kursen sehe, unserer Auszubildenden, dass das schon auch mehr Männer werden. Also da ist schon auch was passiert.
Jetzt meine letzten beiden Fragen. Die erste lautet, worüber haben wir denn heute noch nicht gesprochen, sollten aber vielleicht das im nächsten Gespräch dann aufgreifen?
Oh, da gibt es noch viele Themen, über die man sprechen kann. Bestimmt sollte man das ganze Thema, was für Tätigkeitsfelder bieten sich den Schwesternschaften noch, aufgreifen. Da, glaube ich, bietet das nochmal einen schönen Themenkomplex. Und wenn man mag, kann man das Thema akademisierte Pflege nochmal aufgreifen und welchen Anteil Rotkreuzschwesternschaften daran hatten und haben werden. Ich glaube, das bietet auch nochmal ein interessantes Feld für die Zuhörer.
Und die wirklich letzte Frage, welchen Tipp hast du für Menschen, die jetzt mit dem Gedanken spielen, Teil einer Rotkreuzschwesternschaft zu werden?
Sich auf jeden Fall erstmal auf den Webseiten vertraut machen, was die Rotkreuzschwesternschaft für Einsatzfelder bietet. Denn das ist wirklich eine ganze Menge. Und da würde ich jetzt den Fokus drauf legen, wenn ich mich jetzt nicht auf für ein Bundesland festlege, wo kann ich tätig werden? Das ist wirklich so vielfältig, dass für jede da etwas dabei ist. Das wäre mein Tipp, erstmal zu gucken. Und ich glaube, die Aufnahme ist dann das kleinere Problem, wenn man die Vorgaben, die in der Satzung stehen, erfüllt.
Dann an dieser Stelle vielen Dank für das gute Gespräch und den ja, interessanten Einblick in die Welt der Schwesternschaften, Doreen. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Tschüss.
Ciao. So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen GästInnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freue ich mich immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Die sind immer herzlich willkommen, also ran an die Tasten. Mails gehen an 7gutegründe@insohr.de oder ich bin bei Twitter, Instagram und TikTok unter @martinnobli zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.